Der Politikgeflüster-Podcast.
Keine Nazis in Sachsen, nirgendwo im ganzen Land. Sind alle in Dresden mit der Frauenkirche verbrannt. Keine Nazis in Sachsen, im Nazi-Freistaat. Wer ist hier anderer Meinung?
Sie begehen eine Straftat.
War die AfD vor 4 Jahren noch auf Platz 3, so ist sie jetzt nur noch 5. stärkste Fraktion im Bundestag. Im Bundesland Sachsen aber, im Osten Deutschlands, haben die Rechtspopulisten mehr Stimmen bekommen als jede andere Partei. Unsere Reporterin Anja Koch ist nach Sachsen gefahren, um herauszufinden, was den Erfolg der AfD ausmacht.
Keine Nazis in Sachsen, irgendwo im ganzen Land. Die sind alle im Wohnmobil mit Uwe Mundlos verbrannt. Keine Nazis in Sachsen, der Nazi-Freistaat. Sind Sie anderer Meinung?
Sie begehen eine Straftat.
Dorf Chemnitz in Mittelsachsen. Hier erlebte Deutschland sein blaues Wunder. In dem 1500-Seelendorf hat sich die Hälfte der Wähler für die AfD entschieden. Mit 52,3% der Erststimmen holte Spitzenkandidatin Caroline Bachmann die absolute Mehrheit. Ein echter Wahlerfolg oder doch nur ein Denkzettel? Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt.
Eine Produktion des Ernst-Haeckel-Gymnasiums.
Diese Migranten sind die jüngsten Opfer dessen, was als hybride Taktik bezeichnet wird. Das belarussische Regime hat sie mit dem Versprechen auf ein besseres Leben in der benachbarten EU ins Land geflogen. Doch an der polnischen Grenze und damit an der EU-Außengrenze angekommen, wurden sie zurückgeschickt.
Wir unterstützen, das habe ich in meinem Brief an den polnischen Kollegen auch zum Ausdruck gebracht, die polnische Regierung bei der Abwehr der irregulären Migration aus Belarus hin nach Polen oder auch Litauen und Lettland.
Ach, wie werden wir ihn vermissen, den lieben Horst Seehofer. Lange werden wir nicht mehr hören können, so wie gerade hier. Aber umso besser, dass wir uns dann nochmal mit seiner täglichen Arbeit beschäftigen können. Und damit herzlich willkommen zurück in der 13. Ausgabe des Politikgeflüster-Podcasts. Wobei, wenn wir unsere Sommerausgaben dazu rechnen, sogar Nummer 20, wenn ich mich nicht verzählt habe. Insofern, herzlich willkommen zurück. Wir sind wieder da und haben uns heute, das hat man bei dem Intro, glaube ich, erkannt, 2 Themen gesucht, die uns in diesem Monat besonders beschäftigt haben. Und das eine Thema haben wir letztes Mal schon angekündigt. Denn bei der Ausweitung der Bundestagswahlen hatten wir festgestellt, irgendwie wäre so ein Blick nach Ostdeutschland doch mal ganz interessant. Und zu schauen, warum hat denn die AfD da so hohe Wahlerfolge? Und wie sieht es da mit diesem Rechtsextremismus aus? Und bitte nicht falsch verstehen, das Intro war natürlich ein bisschen satirisch angehaucht. Insofern, wir wollen nicht nur in Sachsen-Bashing hier verfallen. Es geht eher um eine Analyse und eine Diskussion, so wie man es von uns natürlich auch kennt. Und gleichzeitig dann im zweiten Teil der Blick nach Belarus oder nach Polen, an die Grenze entsprechend und zu der dortigen Flüchtlingsproblematik. Übrigens, wer heute die Folge öfter geöffnet hat und vielleicht nicht über Spotify, der hat festgestellt, wir haben ein neues Logo. Ja, wir haben ein neues Logo, denn durch unseren neuen Flüsterer JH wurde ich darauf hingewiesen, wie unglaublich unzentriert denn unser Logo sei. Ist mir vorher nie aufgefallen, es stimmt aber. Und dementsprechend hatten wir Unterstützung von ihm und noch einem weiteren Schüler unserer Schule, der das Intro nicht, sondern unser Logo einfach mal neu gemacht hat. Und das ist erstens sehr schön geworden und zweitens ist das sehr unterstützenswert. Insofern genießt auch mal das neue Logo, was ihr heute sehen könnt. Allein dafür lohnt sich diese 13. Folge doch. Tja, und damit würde ich vorschlagen, wir starten und wie immer starten wir mit der Vorstellung unserer FlüsterInnen, ohne die würde es ja hier nicht funktionieren. Und ich kann auch so viel sagen, zur letzten Folge gab es auch E-Mails, dass bestimmte Flüsterer wieder gefordert worden sind, die heute wieder dabei sind. Insofern ist es ja gut, dass wir auch eine gute Durchmischung haben. Ja, und unsere Eröffnungsfrage heute an euch ist, welches politische Thema beschäftigt euch aktuell am meisten? Und wenn mich nicht alles täuscht, beginnt LP.
Aha, beginnt.
Siehst du, so fängt schon an. Aha wurde übrigens gefordert unter anderem. Deshalb, vielleicht war da ja die Verbindung da bei mir. Aber aha, beginnt auch gut.
Dann starte ich heute mal mit der Initialfrage. LD fehlt leider heute, aber wie das so ist mit der Uni, ist manchmal schwierig. Welches politische Thema hat mich besonders beschäftigt? Das ist schwierig, da gab es einige auf jeden Fall. Ganz besonders eins, über das wir später noch sprechen werden, und zwar die Flüchtlingssituation an der polnisch-ukrainischen Grenze. Aber auch der Klimagipfel in Glasgow und was da eigentlich passiert oder besser gesagt nicht passiert ist, hat mich sehr beschäftigt. Ich finde, man merkt einfach, dass bei egal welchem Klimagipfel, immer höhere Ziele gesteckt werden, während die alten, wenn man sich allein Paris anschaut, immer noch nicht realisiert werden oder ausreichend finanziert und verfolgt werden. Und das finde ich persönlich sehr, sehr traurig, weil es zeigt, dass gerade auch die Wünsche der jungen Generation, dass so für Fridays for Future ja schon mehrere Jahre lang kämpft, immer noch nicht gehört wird. Und ich finde, dass ich da viel mehr tun sollte und dass es scheinbar ein noch größeres Zeichen braucht. Ich weiß aber nicht, welches da geeignet sein soll.
Hallo, ich bin EN, ich bin heute auch wieder dabei und mich beschäftigt im Moment am meisten, dass wir coronatechnisch in diesem Land irgendwie in einer Sackgasse stecken. Die Inzidenz ist bei 137, wir haben 34.000 Neuinfektionen. Irgendwie was passieren tut deswegen jetzt aber irgendwie nicht. Die Intensivstationen füllen sich wieder, die Leute lassen sich nicht mehr impfen, wenn sie noch nicht geimpft sind. Irgendwie ist das sehr frustrierend und man weiß auch nicht so wirklich, was man selber jetzt tun kann. Also, um dem entgegenzuwirken.
Ja, ich bin LP und ich sehe das wie EN. Ich bin gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen kommt. Eigentlich sollte ja die pandemische Lage jetzt im November beendet werden. Jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren mit den vielen Neuinfektionen, dass die Inzidenz steigt. Und sehe das auch alles mit etwas kritischen Augen, denn noch einen Lockdown oder so sehe ich eben auch nicht. Das kann sich eigentlich keiner erlauben. Das macht ja alles nur noch schlimmer und deswegen sehe ich das auch, dass wir da in einer Sackgasse stecken und bin gespannt, wie das jetzt gelöst werden soll.
Ja, heute zu gesehen von den beiden Themen, die wir eben heute besprechen, denke ich eben auch, dass die aktuelle Corona-Lage die Situation wieder sehr ernst zu nehmen ist und ich bin sehr gespannt, welche Ansätze jetzt gefahren werden, um die vierte Welle bzw. den Winter zu bringen. Und da auch 2G und Impfpflicht bin ich noch sehr skeptisch, ob das eben am Ende der zu gehende Weg sein sollte.
Konnte man gerade schön einsetzen übrigens, vor LZ anfangen darf. Du hast kleine Tonaussetzer gehabt, lieber JH. Aber gut, da kann man quasi jetzt mitspielen, ein bisschen Glücksrad zum Einsetzen dann der Worte, die gefehlt haben. LZ, du darfst fortsetzen.
Hallo, ich bin LZ und ich muss auch sagen, dass mich nicht ein konkretes Thema beschäftigt, sondern mehrere. Aber in den letzten Tagen habe ich mich eher mit der Flüchtlingsproblematik auseinandergesetzt, weil ich diese sehr interessant finde und auch schockiert bin, was da passiert. Aber darüber reden wir ja später.
Also ich finde, also erstmal, ich bin TM und ich finde, wie aha, der Klimagipfel, vor allem die Ziele und die daraus resultierenden Folgen, die jetzt getroffen werden, sehr wichtig. Ich als bekennende Vegetarierin und Ökotante, mir ist das natürlich sehr wichtig, was da nun entschieden wird. Deswegen ist das vor allem das sozusagen mein politisches Thema, was mich in letzter Zeit am meisten interessiert.
Auch von mir einmal Hallo an alle ZuhörerInnen heute. Das Thema, was mich jetzt nicht erst seit diesen Tagen wieder beschäftigt, sondern eigentlich schon sehr, sehr lange beschäftigt hat, ist Uyghurlo. Da gab es jetzt ja in den vergangenen Tagen ein neues Gutachten zu und nicht, dass ich davor irgendwelche Zweifel daran gehabt hätte, aber dieses Gutachten hat nochmal verdeutlicht, dass das eben Mord war, was damals da passiert ist. Und es schockiert mich massiv, dass bis heute die TäterInnen da frei rumlaufen und keinerlei Konsequenzen erfahren haben. Und das ist schon in einem Rechtsstaat wirklich eine absolute Sauerei.
Ja, auch ein Hallo von mir. Ich bin UR und mich beschäftigt momentan der Weltklimagipfel in Glasgow. Ich weiß nicht, ob das schon genannt wurde, weil ich gerade eben rausgeschmissen wurde, weil unser WLAN ausgefallen ist. Und ich bin gespannt, was da rauskommt und hoffe auf gute Ergebnisse.
Hallo, ich bin TP und mich beschäftigt immer noch die vierte Corona-Welle, weil man irgendwie von dem Thema nicht mehr wegkommt. Wir haben das jetzt seit den letzten Jahren und das wird irgendwie nie irgendwie nicht mehr unrelevant. Also es ist immer irgendwie da und begleitet uns jeden Tag. Und diese Wellen auf und ab, die sind halt irgendwie auch sehr untragbar für die Psyche, für viele Menschen. Und ich denke auch, dass wir da einfach jetzt Konsequenzen langsam mal ziehen müssen.
Wird bestimmt ein Thema sein, was uns in unserem Jahresrückblick im nächsten Monat wieder begegnen wird. Denn dieses Jahr war wohl ein Corona-Jahr, wie das letzte Jahr irgendwie gefühlt auch schon. Apropos Corona, einer, der gut durch Corona gekommen ist und tagtäglich immer besser aussieht, ist Hans. Auch Hans ist heute wieder bei uns dabei. Hallo Hans.
Hallo Pierre, hallo ihr alle.
Hans, was ist denn dein Thema des Monats? Als jemand, der in der BBK aktiv ist, müsstest du ja mit so vielen Themen konfrontiert worden sein.
Ja, genau. Ich finde, all die Themen, die von euch genannt worden sind, sind relevante Problembaustellen. Also wir haben es mit einer multiplen Problemlage zu tun. Und deswegen ist mein Thema die Koalitionsverhandlungen, die da jetzt ampelmäßig geführt werden, werden die zu einem Ergebnis führen, inhaltlich, personell, strategisch, dass irgendeinen Ansatzpunkt oder Ansatzpunkte bietet, diese multiple Problemlage tatsächlich lösungsorientiert anzugehen. Also sozusagen ein Dachthema. Schafft die Regierung es im Parlament und als Regierung, sich so aufzustellen, dass all diese Baustellen, die ihr zu Recht genannt haben, tatsächlich angegangen werden können? Weil wenn das nicht passiert, dann sitzen wir in einem Jahr da und das ist alles noch viel dramatischer in den einzelnen Feldern.
Auch ein Thema, was uns bestimmt beschäftigen wird. Mensch, so viele Themen, die aufgemacht worden sind. Wir haben gemerkt, dieser Monat, der gefühlt irgendwie medial nur zwei Themen bot, hat dann doch eine ganze Menge an Paletten geboten. Ja, und wir haben heute auch zwei Gäste, die wir begrüßen dürfen, die mit uns durch diese Aufnahme gehen. Denn wir haben uns gesagt, wenn wir den Blick Richtung Osten werfen, als ein Podcast, der im Osten produziert wird, fehlt uns vielleicht trotzdem so ein bisschen der Hintergrund und so ein bisschen die Fachkenntnis. Insofern haben wir heute zwei Gäste. Und die erste, die heute bei uns dabei sein wird, ist Sophie Bose. Ja, Sophie, stell dich mal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du heute hier?
Ja, hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am Else-Frenkel-Brunswick-Institut für Demokratieforschung in Sachsen, ein langer Name. Das ist ein Institut, was in Leipzig sitzt und an der Universität Leipzig angegliedert ist. Und wir haben eben den Auftrag, wie der Name schon sagt, Demokratieforschung in Sachsen zu betreiben und aber auch gezielt demokratische Akteure zu unterstützen, also zivilgesellschaftliche Akteure, die sich gegen alles, was antidemokratisch ist, was menschenfeindlich ist, einsetzen. Und uns gibt es jetzt seit knapp einem Jahr. Und der Auftrag, den wir bekommen haben, kommt von der Landesregierung des Landes Sachsen.
Herzlichen Dank. Wir werden danach später noch mehr hören. Und unser zweiter Gast ist Christian Demuth. Auch Christian, stell dich auch einmal ganz kurz vor. Wer bist du? Was machst du?
Ja, hallo, Tagchen. Ich habe lange an der Uni gearbeitet und auch zu Themen wie Rechtsextremismus und bin jetzt aber seit ein paar Jahren parlamentarischer Berater im Landtag und im Bundestag und bin aber auf der anderen Seite, habe mich auch unheimlich viel mit politischer Bildung und Rechtspopulismus vor allem beschäftigt in den letzten Jahren und bin unter anderem auch Vorsitzender vom Herbert-Wehner Bildungswerk, sitze im Beirat des Sachsen-Monitors, also eine Umfrage, die ein Bild von Sachsen zeichnen soll, gerade in Bezug auf Demokratie, Rechtsextremismus und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Und ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt. Freue mich drauf.
Danke für die Zusage. Das war tatsächlich, muss ich gestehen, gar nicht so einfach, da GesprächspartnerInnen zu finden, die auch Zeit haben und Lust haben, dabei zu sein. Insofern erstmal herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für diesen besonderen Podcast. Ja, und dann schauen wir mal Richtung Ostdeutschland. Warum dieses Thema auf der Agenda steht, glaube ich, ist allen klar. Die Erfolge der AfD bei der Bundestagswahl nicht nur, aber auch sind entsprechend zu nennen. Platz 1 in Sachsen und Thüringen, Platz 2 in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Aber generell kann man auch feststellen, dass im Osten rechtsextremistische Tendenzen extrem ansteigen. Ich brauche jetzt nur ein paar Beispiele nennen. Man denke an dieses wunderbare Plakat oder ironisch gewesene Plakat. Hängt die Grünen, über was sehr viel diskutiert worden ist, denkt an die ganze Bewegung der neuen Rechten um Götz Kubitschek, denkt an Pegida, denkt an Chemnitz und den angeblich nicht vorhandenen Mob, denkt an Halle, denkt an Pegida. Generell muss man sagen, dass die Anti-Autoritarismus-Studie, meine Güte, ein schwieriges Wort, von 2020 auch beschrieben hat, dass es immer noch einen sehr steigenden oder generell einen rechtsextremen Kern gibt. Interessanterweise, deutschlandweit ist der zwar sinkend, im Osten aber stark zunehmend. Um mal zwei Beispiele zu nennen, dort wurde die Frage gestellt, die Ausländer kommen nur hinterher, um unseren Sozialstaat auszunutzen, als eine These. Und da haben im Osten 43,3% dieser Aussage zugestimmt, zum Vergleich im Westen nur 14%. Und noch viel extremer finde ich, dass 15,6% der Befragten zwischen 14 und 30 Jahre der Meinung sind, eine rechtsautoritäre Diktatur wäre der bessere Weg. Im Westen reden wir da von 2,2%. Insofern haben wir scheinbar im Osten nicht nur in den Wahlergebnissen der AfD sich widerspiegeln, sondern auch generell irgendwie ein Problem mit rechts. Und deshalb spricht man ja auch in vielen Forschungslektüren von einem Rechtsruck. Und genau diesem Rechtsruck oder dieser rechten Bewegung wollen wir uns einmal zuwenden. Und die erste Frage, die ich gerne mit euch allen gemeinsam mal diskutieren würde oder wo mich eure Meinung interessieren würde, ist die grundsätzliche Frage, ja, warum eigentlich? Also warum ist der Osten scheinbar, was diese Studien sagen, was die Wahl sagt, so extrem von Rechtsextremismus, so extrem von diesen Strömungen unterlaufen? Was seht ihr für mögliche Erklärungsansätze? Ja, aha, du darfst starten.
Als erstes fällt mir da tatsächlich die Aufarbeitung der NS-Geschichte ein. Das ist zwar ein Punkt, der sehr weit zurückliegt, aber gerade in der DDR war es ja so, dass die NS-Geschichte oder ja, NS-Vergangenheit quasi unter den Teppich gekehrt wurde oder dass rechte Tendenzen innerhalb der Bevölkerung einfach geleugnet wurden. Die gab es nicht, wenn Rechte aufgefallen sind, dann wurden sie ja als jugendliche Gruppierungen abgestempelt, die ja eigentlich ganz harmlos seien, teilweise sogar mit anderen von der DDR-Regierung als gefährlicher wahrgenommenen Gruppierungen gleichgesetzt. Und dadurch, dass sich nie intensiv mit dieser Ideologie auseinandergesetzt wurde, glaube ich, dass einfach vieles auch geblieben ist, wenn auch unterbewusst. Kann ich mir trotzdem vorstellen, dass diese Gedanken an die nächste Generation weitergegeben wurden und dass es auch deswegen bei jungen Leuten eine doch recht hohe AfD-Zustimmung gibt. Im Westen hat es zwar auch recht lange gedauert und kam dann erst so im Zuge der 68er-Revolution auf, aber es gab diese Auseinandersetzung und im Osten hat sie, glaube ich, gefehlt. Und das führte dann wiederum dazu, dass diese Gedanken doch unterbewusst geblieben sind.
Ich könnte mir auch vorstellen, auch ein Rückgang in die Geschichte, dass der Übergang von Osten zu Westen, also als die Mauer fiel, ziemlich steinig war und dem Osten, sag ich mal, alles weggenommen wurde den Bürgern und sie gar nicht wussten, wo vorne und hinten ist. Und das auch ganz oft, glaube ich, mitschwingt. Und außerdem haben die meisten gar nicht so eine Lust, sich wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen und denken sich, die möchte ich nicht, die möchte ich nicht und wählen vielleicht auch aus Protest die AfD.
Also ich finde auch, dass es einfach viel zu wenig Konsequenzen für die Täter gibt und dadurch, dass halt die Hemmschwelle immer geringer ist, vor allem wenn man jetzt an Chemnitz denkt und halt sieht, dass da viele Menschen, also da waren ja wirklich viele Menschen und dass davon vielleicht nur eine Handvoll sozusagen bestraft wurde und dass dann einfach viele damit, also die kommen halt ohne Strafe da raus und dann einfach weitermachen und dadurch wächst das halt auch, weil viele sind, ja, ich kann ja machen, was ich will.
Generell ist, glaube ich, das, was LZ schon gesagt hat, ganz, ganz wichtig, dass man eben nach der Wende nicht eine Wiedervereinigung im klassischen Sinne hatte, was man sich darunter vorstellt, dass am Ende alle davon profitiert haben, sondern dass man eben vor allem einen Anschluss hatte, der DDR an ein anderes Wirtschaftssystem und dabei eben viele zurückgelassen wurden, was sich heute immer noch negativ auswirkt auf viele Menschen in dieser Region. Und wenn Menschen sich vernachlässigt fühlen, wenn Menschen sich zurückgelassen fühlen, wenn Menschen von der Politik enttäuscht werden, dann wählen sie PopulistInnen und das ist klassisches AfD Milieu oder Milieu von Rechtsextremen. Und außerdem muss man ja auch sagen, dass auch die Linke, die auch ja jetzt keine, nicht mit der AfD gleichzusetzen, ist ganz, ganz klar, die Hufeisentheorie ist falsch, die Linke ist eine demokratische Partei, aber ist von allen demokratischen Parteien die extremste und auch die war lange Zeit in Ostdeutschland oder ist immer noch in Ostdeutschland wesentlich erfolgreicher als in Westdeutschland. Von daher ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben vor allem diese Zeit nach der Wende da in den Blick nimmt, was da mit diesen Menschen in Ostdeutschland passiert ist.
Also ich finde es einen wichtigen Punkt, den ihr gesagt habt mit der Nachwendezeit, weil wenn ich die aktuellen Wahlergebnisse angucke, dann sind die, die besonders in der Nachwendezeit sozialisiert wurden, wählen stärker AfD als die ganz Älteren. Also die ganz Alten, die 70-Jährigen, über 70, die von denen wählen nur in Anführungszeichen 16% in Sachsen zum Beispiel AfD und die Älteren nicht. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde aber noch einen Punkt auf die, es gibt ja so den großen Streitpunkt, wen wählt jetzt die AfD? Wählen die, denen es schlecht geht oder denen es gut geht, AfD? Ich glaube, es stimmt beides. Also die AfD ist eben immer noch leider Arbeiterpartei in Sachsen. Die meisten Arbeiterinnen und Arbeiter wählen AfD. Und ich würde schon noch mal auf dieses Thema, auf den Wut und die Ohnmacht, die quasi für jahrelange Arbeit, geringe Arbeit, nur einen geringen Lohn zu bekommen und zweitens dann auch im Alter in der Altersarmut zu landen, dass das quasi und dass die Wut auf die Politik beschworen hat, vor allem weil die Gewerkschaftsbewegung und die Betriebsräte und so weiter im Osten so stark sind, dass das auch ein wichtiger Grund ist, ein Mosaiksteinchen von vielen, die ihr auch genannt habt, dass die vor allem auch viele ArbeiterInnen quasi die AfD wählen. Das war Christian Demuth, der das dazu sagen wollte.
Ja, also genau, ich wollte auch genau daran anknüpfen, also an die Wendezeit, die ihr ja auch richtigerweise angesprochen habt und ja auch du gerade nochmal angesprochen hast, Christian. Also man hat sich ja, als die Wende kam und die Wende erstritten wurde, die kam ja nicht einfach über die Leute, sondern die wurde ja erstritten von ganz vielen Ostdeutschen, die sich halt Unglaubliches erhofft haben von der Demokratie und sich ja auch selber mit unglaublich viel Mut für die Demokratie eingesetzt haben und haben also nach einer unglaublich tollen Erfahrung von politischer Selbstwirksamkeit, nämlich dass sie sozusagen die Mauer gekippt haben, plötzlich erlebt, dass sie nur sehr wenig mitentscheiden können und dass sie auf einmal mit ganz vielen ökonomischen Problemen konfrontiert sind. Also die Wendezeit hat sich ja erstens rasant schnell ereignet und zweitens hat sie sich im Prinzip als, wenn man es mal überspitzt sagt, ökonomische Schocktherapie gestaltet, so wie Christian das gerade eben auch schon gesagt hat. Also es wurde innerhalb von sehr kurzer Zeit, wurden sehr viele Menschen arbeitslos und somit sind also die ersten Erfahrungen mit der Demokratie eigentlich nicht besonders positiv gewesen, wenn man das mal so sagen will, nämlich eben in die Arbeitslosigkeit zu gehen und auf einmal auch so vieles wegbrechen zu sehen, neben dem Arbeitsplatz auch das Kulturelle natürlich, ne? Also das Gefühl, auf einmal ist nichts mehr was wert, was vorher was wert war. Und ich muss mich auseinandersetzen mit Armut, mit Perspektivlosigkeit. Und ich denke, das kann man überhaupt nicht gering, also nicht, das kann man nicht hoch genug bewerten, was das für eine extreme Erfahrung war nach den großen Hoffnungen, die eben die Menschen hatten und die sie ja auch selber, wo sie jetzt selber ja auch ziemlich Risiken auf sich genommen haben. Und insofern hat sich also eine ganz schnell so eine Ernüchterung eingestellt mit diesem politischen System und auch diesem Wirtschaftssystem, was da halt über sie drüber kam im Grunde, wo ganz viele Menschen eben auf einmal so Brüche in den Biografien hatten.
Weil die das ja auch wollten. Ne? Sie haben natürlich auch Helmut Kohl damals 1990 gewählt, muss man dazu sagen.
Das ist richtig. Und weil ich irgendwie auch nicht, so richtig klar war, was das eigentlich heißt. Ne? Und dann, und das ist ja auch was die AfD total gut aufgreifen kann, diese Gefühle, diese Entwertungsgefühle und auch so Benachteiligungsgefühle, die viele Ostdeutsche haben und die ja auch teilweise der Realität entsprechen. Also gerade, was du angesprochen hast, es gibt bis heute noch einen niedrigeren Lohn in den ostdeutschen Bundesländern. 17% ist der Lohnrückstand nach wie vor. Auch die Tarifbindung, also sozusagen die Arbeitsbedingungen in den Betrieben ist in Ostdeutschland durchschnittlich immer noch schlechter. Also das sind alles so Gefühle, die halt Frust erzeugen und die AfD ja auch ziemlich geschickt aufgreifen kann. Also die sprechen ja von in ihren Kampagnen, ne, von Vollende die Wende und das Treuhandtrauma und der Osten steht auf. Solche Kampagnen haben die ja zu ihren Wahlen, zu den Wahlkämpfen ja auch gefahren. Und da greifen die tatsächlich einen ostdeutschen Frust auf.
Daran kann ich perfekt anschließen. Sie haben mir jetzt schon ein, zwei Sätze vorweggenommen. Als geborene Niederlausitzerin kann ich da perfekt meinen Senf zugeben. Es ist meiner Erfahrung nach wirklich so, dass viele Menschen, die ich auch persönlich kenne, einfach sehr stark an dieser Ostalgie festhalten, sich an ihren Dingen freuen und halt, das ist schwer zu beschreiben, also diese Überforderung, man merkt ihnen sehr stark diese Überforderung teilweise noch an.
Und ich habe wirklich stark die Erfahrung gemacht, dass vor allem junge Menschen in meinem Alter sich einfach nicht erhört fühlen, auch aus dem Grund, dass es so generationsgeprägt ist, dass ihre Eltern schon ihnen sagen, ja, ihr werdet eh nicht erhört von unserer Regierung, uns haben sie auch nicht geholfen, weil sie das von ihren Eltern gehört haben. Und da unser Wahlverhalten ja stark von unseren Emotionen geprägt ist, wie wir das jetzt auch schon aufgegriffen haben, ich glaube, JS hatte das schon aufgegriffen, werte ich die Wahlergebnisse ein kleines bisschen auch nach einem, wie ein Ruf nach Aufmerksamkeit.
Ja, das finde ich super interessant, was du gerade sagst. Also die Frage, wie viel oder welcher Anteil der Wähler wählt tatsächlich die AfD aufgrund des Programms, der Inhalte, und wie viele WählerInnen wählen die AfD aus Protest. Und dazu hatte ich neulich eine ganz interessante Dokumentation gesehen, eine kleine Pulsreportage, vielleicht kennen einige ja das Format, einige unserer HörerInnen, dass tatsächlich sehr, sehr viele Menschen die AfD genau aus diesem Grund wählen, weil sie das Gefühl haben, dass in der Politik nichts passiert, was sie betrifft, was ja eigentlich nicht der Fall ist. Sehr viele Entscheidungen, die Politiker im Bundestag für uns treffen, bekommen wir nicht hautnah mit. Es können dann tatsächlich auch Lohnerhöhungen sein oder Veränderungen, positive Veränderungen, was die Rente betrifft. Nur wird häufig das Negative thematisiert oder die AfD greift ausschließlich diese Dinge auf. Und wenn man ständig damit konfrontiert ist, kann ich das irgendwo auch nachvollziehen, dass man dann in dieser Blase stecken bleibt. Was mich nur interessieren würde, und das ist vielleicht eine Frage an euch, also Sophie und Christian, was kann man dagegen tun? Also wenn man einmal mit Menschen aus dieser Blase in Berührung kommt, welche Möglichkeiten hat man da?
Bevor die beiden antworten können, ich würde es vielleicht ein bisschen schieben, wenn es okay ist, weil du jetzt ja zwei Sachen aufgemacht hast, nämlich einen Blick auf die AfD mit einer sehr guten Frage, dieser Protestpartei oder Nicht-Protestpartei-Frage, die ich vielleicht erstmal noch ein bisschen schieben würde, wie die Antwort auf die Frage auch der Lösungsmöglichkeiten. Lass uns vielleicht erstmal noch bei den Ursachen kurz ein bisschen bleiben, auch wenn das ja miteinander in Verhältnis steht. Nur, das fand ich alles wieder schon zusammennehmen und nicht wissen, wo wir hinkommen. Wenn es für dich okay wäre. Er hatte nix, immerhin. Das. Nein, alles gut. Gut, Hans, du darfst erstmal. Du bist, glaube ich, der Nächste und wartest schon begierig darauf.
Ja. Ja, man muss ein paar, finde ich, strukturelle Grundlagen bedenken. Wir haben es zu tun mit Sozialverhalten, das äußert sich individuell im konkreten Wahlakt, aber es ist noch viel mehr, es ist ein kollektives Verhalten. Wenn man sich anguckt, wie entwickelt sich Gesellschaft, wie entwickelt sich Bewusstsein, auch in Teilen von Gesellschaft, landet man sehr schnell bei der sogenannten Milieutheorie, die im Moment eigentlich der überzeugendste Ansatz ist. Und ich möchte nochmal auf das Buch von Didier Eribon verweisen, Rückkehr nach Reims, ein französischer Soziologe, der kommt aus einer Gegend, die klassisch immer eine linke Gegend gewesen war. Da haben die Leute kommunistisch, also die KP Frankreichs und die Sozialisten gewählt. Und dann war er 20 Jahre nicht da und ist anlässlich des Todes, glaube seines Vaters, wieder zurückgekommen. Hat er festgestellt, alle, aber auch alle seiner Familie sind auf einmal beim Front National, bei der Rechten gelandet. Und dann hat er untersucht und dann auch darüber hinausgehend über die Familie untersucht, woran liegt es. Und der Grund war, dass es samt und sonders Menschen waren, deren Hoffnungen und Wünsche enttäuscht worden sind. Ich glaube also, dass ein wesentlicher Erklärungsansatz für Polarisierung und Radikalisierung darin zu sehen ist, dass Menschen sich in bestimmten Milieus, in größeren Gruppen einfach enttäuscht sehen, in dem, was sie gehofft hatten, was ihnen vielleicht versprochen worden war, worauf sie zumindest Anspruch zu haben meinen und häufig genug auch Anspruch haben. Und diese enttäuschten Erwartungen, das war, ihr habt das gesagt, Helmut Kohl, ja, die blühenden Landschaften, die sind so nicht gekommen. Und dass sich diese Enttäuschung und die Wut darüber, dass das, was versprochen worden war, nicht eingetreten ist, häufig dann auch nur mit sehr persönlichen Niederlagen, Enttäuschungen, Desintegration, Entwertung, das wird individuell dann auch erfahren, das drückt sich dann aus in einem Wahlverhalten, das eine Mischung ist. Und das kann man, glaube ich, gar nicht so klar voneinander trennen. Teilweise ist es einfach Protest. Man sagt, wir machen jetzt das, von dem wir wissen, es tut denen da oben weh. Und die da oben, das sind all die, die gerade eine Regierungsposition haben. Da ist dann wurscht, ob es die CDU ist oder die SPD oder die Grünen oder die FDP. Es sind die da oben. Und die Repräsentanz für den Protest, für das Wehtun denen da oben, da findet sich als Organisation dann eben auch die AfD, die dann gleichzeitig anzubieten hat, sogenannte Ursachen, und auch Lösungen, wie man die Misere beseitigen könnte, die dann eben in Fremdenfeindlichkeit diese ganzen Dimensionen, die er kennt, auch begründet sind. Also eine Mischung aus Protest und Wut und es denen da oben zeigen wollen und dem Glauben wollen von einfachen Lösungsansätzen. So, das kumuliert und das gibt dann ein, wie in Frankreich, wie Eric Born das beschrieben hat, gibt es vor allem in den Regionen, die sich als Region kollektiv abgehängt, gedemütigt, nicht beachtet fühlen, gibt es diese relativ großen und angesichts des Hintergrundes finde ich noch nicht mal so besonders großen, man kann sich das auch noch viel schlimmer vorstellen, Wahlergebnisse für eine Partei wie die AfD. Und letzter Satz dazu, man weiß in den Sozialwissenschaften, wenn fundamentaler gesellschaftlicher Wandel zu bewältigen ist, das dauert 3 Generationen. 3 Generationen sind 90 Jahre. Und wir haben jetzt mal gerade die erste Generation davon erlebt. Das sind Menschen, alle, die jetzt älter als 50, 60 sind, haben noch die DDR-Erfahrung gemacht und haben dann erlebt, wie in vielfacher Weise eben dieser für sie gesehen Abstieg kam. Die nächste Generation, und das sind Menschen wie ihr, das sind die, die von ihren Eltern und Großeltern dies noch so als direkte Erzählung gehört haben und im Leben der Eltern- und Großelterngeneration noch mitkriegen. Und es wird mindestens, vielleicht werden eure Kinder dann diejenigen sein, die tatsächlich halbwegs unbefangen mit der sozialen und ökonomischen und politischen Lage dann umgehen können. Also von daher, wenn man dieses 3-Generationen-Prinzip für die Akzeptanz von sozialem Wandel und die Möglichkeit, ihn zu gestalten, berücksichtigt, dann sind wir fast noch am Anfang und dürfen uns gar nicht wundern über das, was da los ist.
Ja, vieles von dem, was du gesagt hast, kann ich auf jeden Fall, also hätte ich, waren sozusagen Punkte, die ich hätte aussagen wollen. Ich werde deswegen aber trotzdem noch ein paar aufgreifen. Und zwar ein bisschen mit empirischen Ergebnissen, also mit Ergebnissen aus der Forschung auch unterfüttern eigentlich, also das unterstützen, was du gesagt hast. Aber an unserem Institut wurde eine Untersuchung gemacht, die genau das zeigt, dass eben Regionen, die sich abgehängt fühlen sozusagen, wo das Umfeld abgehängt wahrgenommen wird, dass diese in diesen die AfD besonders stark ist. Also es ist vor allem in Regionen im ländlichen Raum in Sachsen, also es war eine Untersuchung, die Bundestagswahlergebnisse 2019, die Landtagswahlergebnisse 2019 in Sachsen auf Gemeindeebene untersucht hat und hat herausgefunden, dass in Gemeinden, die besonders von Arbeitslosigkeit betroffen sind, wo die Abwanderung sehr stark ist und wo auch soziale Infrastruktur schwach ist, also zum Beispiel der Weg zur Bushaltestelle ganz weit ist oder Krankenhäuser oder Apotheken ganz weit weg sind, also in solchen Regionen ist die AfD besonders stark. Das heißt jetzt nicht im Umkehrschluss, dass deswegen Arbeitslose ganz besonders oft oder besonders viel die AfD wählen. Aber wenn die im unmittelbaren Umfeld eben spürbar ist, diese Arbeitslosigkeit und das Gefühl, ja, hier kommt niemand hin, die ganzen jungen Leute sind weg, auch gerade junge Frauen sind weg, also auch das Geschlechterverhältnis spielt eine große Rolle. Also wenn besonders viele Männer in der Region leben und ganz viele Frauen weggegangen sind. Also wenn diese Wahrnehmung ist, wir sind hier irgendwie abgehängt, für uns interessiert sich niemand so richtig und wir haben es irgendwie schwer, auch wenn sogar die eigene
Position gar nicht so schlecht ist. Vielleicht ist das eigene Gehalt ja auch okay und man hat einen festen und sicheren Job. Aber trotzdem ist die Wahrnehmung, weil die Region halt so ist, so negativ. Und das, davon kann die AfD auf jeden Fall profitieren. Eine Bemerkung noch zu Iribon, zu dem Buch, was du empfohlen hattest. Da gibt es auch noch zwei interessante Dinge, die ich noch hinzufügen will, die zu dem, was du gesagt hast. Das eine ist der Unterschied zwischen Einstellung und Verhalten oder der Unterschied zwischen Einstellung und Handeln. Nämlich beschreibt Iribon ja auch, dass auch zu der Zeit, als die Leute noch die Arbeiterpartei gewählt haben, also in der Linken, von der linken Partei so stark gebunden waren, auch in dieser Zeit hatten sie schon rassistische Einstellungen. Da war auch der Rassismus alltäglich. Er ist eben nur nicht unbedingt zu einer Handlung geworden. Also dass Leute losgerannt sind und dann zum Beispiel Gewalt angewendet haben oder wirklich ihre Kollegen, ihre ausländischen Kollegen und Kolleginnen diskriminiert hätten oder so. Also die Einstellung war durchaus da, aber sie ist nicht mobilisiert worden zu einer politischen Handlung, zu einer Wahl oder zu einer diskriminierenden Handlung. Das ist dann aber passiert, als die Bindekraft von diesen Arbeiterparteien verloren gegangen ist und auf einmal so eine Lücke entstanden ist. Okay, das, was sonst in meinem Alltag eine Rolle gespielt hat, nämlich an einen Ort zu gehen, diese Arbeiterkultur, ne, also eine Freizeit, ein Sportverein oder sowas, der auch von der Arbeiterbewegung getragen wird. Die Gewerkschaft ist stark, mein Betrieb ist stark, dort bin ich aufgehoben. Als all das irgendwie weggefallen ist, diese Zugehörigkeiten, diese Bindekraft, da wurde dann auch der Rassismus plötzlich mobilisierungsfähig. Also das möchte ich nochmal hinweisen, weil das auch unsere Untersuchung, also die Leipziger Autoritarismusstudie, die ja jetzt auch gerade schon vorhin schon erwähnt wurde von Pierre, die zeigt das ja auch. Also das Einstellungspotenzial an rechtsextremen Einstellungen, das ist da. Das ist auch relativ unabhängig von politischen Konjunkturen. Also von dem, was in der Politik diskutiert wird oder was da eigentlich gerade passiert. Das ist natürlich, es kann höher werden und auch wieder geringer, aber es gibt immer einen festen Stamm an Menschen, die rechtsextreme Einstellungen aufweisen. Und die Frage ist aber eben, wird diese Einstellung tatsächlich auch zu einer politischen Handlung? Und da hängt es natürlich an ganz vielen politischen Vermittlungsinstanzen und an einem Diskurs. Wie wird eigentlich darüber geredet? Wer bestimmt eigentlich, also wer ist besonders dominant auch in der politischen Diskussion? Wer ist in meiner Region vielleicht? Wer gibt da auch den Ton an? Gibt es Alternativen, die sichtbar sind? Das alles bestimmt dann, wie stark das dann auch tatsächlich zu einer Handlung wird. Aber die Einstellungen an sich sind durchaus konstant. Und die dritte Frage, weil wir es jetzt auch schon hatten, ist der dritte Punkt, dann höre ich auch auf, ist die Protestwahl, was wir jetzt ja auch schon mehrfach angesprochen hatten. Ich denke, man kann nicht mehr von einer Protestwahl sprechen mittlerweile. Das galt vielleicht für die Bundestagswahl 2017, aber jetzt gilt das nicht mehr, denn auch die Untersuchungen zeigen, dass die Zustimmung zu ideologischen, also zu den programmatischen, zu den Inhalten der AfD unter AfD-Wählerinnen sehr, sehr hoch ist. Beispielsweise ist die Hälfte der AfD-Anhängerinnen und Anhänger stimmt chauvinistischen, also stark nationalistischen und ausländerfeindlichen Einstellungen zu. Und ungefähr ein Fünftel der AfD-Wähler hat ein rechtsextremes Weltbild. Also wirklich eine geschlossene rechtsextreme Einstellung. Da sind da Elemente wie, also Dimensionen wie Antisemitismus, Ausländerfeindlichkeit, Chauvinismus, Befürwortung einer einer rechtsautoritären Diktatur und NS-Verharmlosung. Solche Elemente sind da drin. Also es ist ein Fünftel der AfD-Wählerinnen und AfD-Wähler. Das heißt also, die Zustimmung zu den Inhalten der Partei sind sehr groß. Und wenn sie nicht da sind, dann haben die Leute zumindest kein Problem damit, dass die Partei ja inzwischen in der Öffentlichkeit so klar gezeigt hat, dass sie dominiert ist von rechtsextremen Kräften. Also deswegen finde ich, das würde ich diese Aussage mit der Protestwahl noch ein bisschen kritisch sehen, was aber überhaupt nicht in Frage stellt, dass das, was wir vorhin angesprochen haben, also sich abgehängt zu fühlen, politisch, das Gefühl zu haben, man kann sich politisch gar nicht einbringen, man kann keinen Einfluss nehmen auf politische Entscheidungen und auf gesellschaftliche Entwicklungen, dass das ein großer Motivator ist, die AfD zu wählen, das ist sicher so, das ist auch, zeigen auch Untersuchungen, aber von der Protestwahl in dem Sinne, denke ich, kann man so nicht mehr sprechen.
Da würde ich gerne anknüpfen.
Dankeschön, dass Sie das nochmal...
Achso, Entschuldigung, mach du AHA, oder soll ich?
Nee, ich glaube, JS war es, aber JS dann...
Okay, tschüss.
Dann darfst du erstmal kurz und dann kann Christian, wenn es okay ist.
Ich würde nur ganz kurz dazu gerne was sagen wollen. Können dann gleich. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Sie das gerade angesprochen haben, weil es kann man ja auch in der letzten Podcast-Folge hören, dass ich damals schon sehr massiv dieses Wort abgehängt fühlen vermieden habe, weil mittlerweile muss einfach jeder gemerkt werden, dass er da stramme Faschos ins Parlament wählt, siehe Bernd Höcke. Björn Höcke, jetzt habe ich es auch falsch gesagt, das ist ja peinlich jetzt. Man muss einfach mittlerweile jedem klar geworden sein, dass die AfD keine demokratische Partei ist. Und wer mir heute noch erzählen möchte, er wählt die AfD aus Protest, der ist entweder blöd oder der ist einfach, leugnet einfach seine eigene rechtsextreme Gesinnung. Von daher finde ich das ganz, ganz wichtig herauszustellen. Es gibt mit Sicherheit nicht alle, die die AfD wählen, sind Faschos. Das möchte ich auch gar nicht den Leuten unterstellen. Aber das Argument der Protestwahl, habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt, zieht für mich nicht mehr so sehr. Ich würde gerne eine Frage an unsere Gäste stellen, aber ich glaube, sie wollen erstmal die anderen Fragen beantworten. Von daher würde ich das jetzt erstmal noch
bitte verlassen. Nicht. Bitte lasst uns noch weiter darüber reden. Ich will unbedingt auch noch was sagen.
Ja, deshalb habe ich das hinterlassen erstmal jetzt.
Dann, Christian, darfst du.
Ja, ich wollte daran anknüpfen, was gerade gesagt wurde. Und zwar, also in meiner Analyse von Rechtspopulismus ist es man kann nicht einen Grund finden, warum Rechtspopulismus gewählt werden. Es ist ein Mosaik an Gründen. Für mich sind 6 Gründe und einen haben wir noch gar nicht genannt, beziehungsweise wurde der gerade genannt. Es wählen auch einfach Rechte und Rechtsextreme und Rechtsradikale die AfD. Und weil das gerade ein bisschen sehr opfermäßig war, dass die AfD nur und abgehängt und so. Nee, das wählen auch einfach Leute mit rechten Einstellungen. Wenn man sich die Studien anguckt, Sachsenmonitor etc., dann sind ungefähr 10-15% rechtsextrem. Und wir können uns auch davon verabschieden, dass die AfD verschwinden wird. Die AfD wird eine feste Rolle im ostdeutschen Parteiensystem haben in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Und das ist so. Es gibt quasi ein gewisses Potenzial. Nur der Unterschied zwischen 10-15% und 27% ist dann doch relevant. Und die Frage ist ja, Gründe rauszukriegen. Und da kommen wir dann später zu der Frage, Pierre, inwieweit, was können wir dagegen tun? Aber da muss man ja mal gucken, was sind die Gründe? Da wurden viele Sachen genannt. 2 Gründe würde ich noch erwähnen zu Protest. Ich würde da wirklich unterscheiden. Manche Ministerien in Sachsen haben ernsthaft solche Briefe bekommen. Wenn die Staumauer nicht gebaut wird, dann wählen wir AfD. Als Drohung. Und ich würde das nie als Hauptgrund für die Wahl der AfD nennen, aber es ist auch ein Grund. Auch ein Grund, unter vielen AfD zu wählen, dass die sagen, wenn ich jetzt AfD wähle, dann kriege ich vielleicht schneller den Mindestlohn, weil sich dann alle beschweren. Also es ist wirklich teilweise so eine irrationale Logik, die sich da eingeschlichen hat bei manchen, ist auch ein Grund von vielen. Ich würde noch einen anderen Grund nehmen. Ich habe vorher die Arbeiterinnen und Arbeiter genannt, die quasi sehr stark AfD wählen, aus bestimmten Gründen wurde alles genannt. Aber es ist ja auch so, dass gerade in bestimmten Regionen auch viele AfD wählen, die 3 Autos vor dem Carport vor ihrem eigenen Haus stehen haben. Es ist ja nicht so, dass jetzt nur die Bedürftigen die wählen. Und da würde ich nochmal so ein Ding einblenden, dass manche, was ich immer konservativer Impuls nenne, was man auch in Studien zeigen kann und das nicht mit der Flüchtlingssituation von 2015 zusammenhängt, sondern eigentlich mit der Finanzkrise. So ein Gefühl bei vielen Leuten, die oben haben es nicht mehr im Griff. Die Politik hat es nicht im Griff. Die kriegen es irgendwie nicht hin. Das funktioniert irgendwie alles nicht mehr. Da geht irgendwas aus den Fugen. Und ich finde, das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, der auch eine wichtige Motivlage für diese Leute ist, gerade im konservativen Bereich. Und jetzt fragt man sich nochmal, jetzt komme ich zum Ende, warum können diese ganzen verschiedenen Mosaiksteinchen, warum wählen die AfD? Und da ist meine Grundthese, dass wir die letzten Jahre eigentlich faktisch nur noch über die kulturelle Konfliktlinie geredet haben. Das soziale Thema spielt in den letzten Jahren überhaupt keine Rolle mehr. Und man kann quasi sehen, auch wenn man es vergleicht mit Polen, mit anderen Ländern, es ging quasi nur noch um kulturelle Konfliktlinien, um kulturelle Themen. Und man muss sich klar werden, wie ist die Hauptstrategie aller Rechtspopulisten weltweit, egal wo, ob in Amerika, in der Türkei, egal. Man sucht sich einen inneren und einen äußeren Feind und penetriert ständig und immer und immer und immer wieder die kulturelle Konfliktlinie. Man redet quasi nicht über, es gibt sogar ein Strategiepapier der AfD, in dem drinsteht, redet nicht über diese soziale Konfliktlinie, weil es nämlich die Wähler, den Arbeiter zum Beispiel, die Arbeiterin und den reichen Mittelständler keine Interessen haben, gleichen Interessen haben beim Steuerpolitik, beim Mindestlohn, bei Renten, bei bestimmten Themen. In dem Strategiepapier der AfD, ist glaube ich von 2018, wenn ich mich recht erinnere, oder 17 steht drin, wenn ihr über die soziale Konfliktlinie redet, dann ladet sie kulturell auf. Also ihr zahlt höhere Mieten nicht, weil irgendwelche Immobilienunternehmen oder irgendwelche Mieten hochgehen aus irgendwelchen Gründen, sondern der Flüchtling. Die Renten, ihr kriegt keine Renten, nicht weil ihr jahrelang Niedriglohn bekommen habt und so im Alter logischerweise eine kleine Rente bekommen werdet, sondern die da oben und so weiter und so weiter. Und Wir haben in den letzten Jahren ständig nur und immer wieder über die kulturelle Konfliktlinie geredet. Und jetzt mal, weil du, Pierre, gesagt hast, Rechtsruck. Ich würde mal die Gegenthese machen. Die AfD hat in dieser Wahl verloren. Sie hat in den Großstädten in Sachsen 5% verloren. Und das in einer der größten kulturellen Krisen, Corona und so weiter. Man hätte ja eigentlich erwarten können, dass sie vielleicht sogar stärker werden. Ist die AfD quasi im Osten sogar leicht schwächer geworden. Es hätte mich überrascht, wenn sie quasi sehr viel schwächer geworden wäre. Aber und deswegen sage ich meine These, und da kommen wir dann quasi, aber und da steckt eigentlich schon ein Punkt darin, was man gegen die AfD auch machen kann. Wie kann man die quasi machen? Aber da kommen wir ja später drauf.
Okay, sehr schön. Ich weiß nicht, Ian, du müsstest vielleicht erstmal reagieren, nehme ich an. Du bist ja schon ganze Zeit schon so weit, und dann würde ich an Hans das Wort übergeben.
Genau, ich wollte genau auf das an Antworten, was Frau Bose schon gesagt hatte. Einfach, weil ich es wirklich selber miterlebt habe. Es herrscht nicht unbedingt dass die permanente Arbeitslosigkeit. Nicht alle Leute auf den Dörfern im Osten sind arbeitslos. Aber diese generelle Unzufriedenheit herrscht einfach, weil man sich über irgendetwas aufregen muss. Man redet jeden Tag mit denselben Menschen und einige davon haben andere Probleme, andere Sorgen, und man bekommt halt, wie das schon so schön gesagt wurde, einfach so viel Arbeitslosigkeit auch mit. Das ist einfach ein absolut monotoner Diskurs mit den immer selben Menschen, und ich wollte aber auch noch, was mir sehr wichtig ist, sagen, dass einfach meiner Meinung nach auch wenig darüber geredet wird. Es ist natürlich thematisch nicht ganz so schwerwiegend, aber dass auch sich ältere Menschen klar gegen die AfD in diesen Regionen einsetzen und gerade den Generationen aufzeigen wollen: Leute, guckt, was ihr da macht, guckt, wen ihr da wählt. Wir versuchen mit euch zu reden, euch das zu erklären, dort dann aber eine ziemliche Engstirnigkeit an den Tag gelegt wird von der jüngeren Generation, was ich zurückführe auf die Unaufgeklärtheit, die viele Menschen, vor allem junge Menschen, besitzen, gerade weil einfach politische Grundlagen fehlen. Und ich werde es, glaube ich, in jeder Folge sagen, ich habe es in jeder Folge, glaube ich, auch schon gesagt: Politikunterricht ist für mich mit das Wichtigste. Es sollte einfach auf den Lehrplan verpflichtend. Wenn die Grundlagen fehlen, wenn kein grundlegendes politisches Verständnis da ist, dann kann man sich so viel schlechter so viele Dinge erklären. Da hat auch das Umfeld eine sehr große Rolle. Und wenn wir jetzt anfangen, mehr Aufklärungsarbeit zu betreiben, dann kann diese Generation es an ihre Kinder weitergeben, weil diese Unaufgeklärtheit ja auch weitergegeben wird über die Generation. Wenn die eigenen Probleme in jeder Generation gleich sind, wenn die Leute zu wenig Unterstützung bekommen vom Staat für ihren Betrieb oder ihren Hof und sich die politische Interessenvertretung nicht verbessert oder verbessert, beschreibt schon ganz gut, dann wird es von Generation zu Generation weitergegeben. Und es ist auch sehr anstrengend, überhaupt an diese Person ranzukommen. Also ich kann mich da an eine Situation in der 9. Klasse erinnern, in der ich in den politischen Diskurs treten wollte mit Leuten aus meiner alten Klasse und permanent nur Formulierungen gefallen sind wie: ja, die Parasiten und Zecken und sie nehmen uns unser Land weg. Und es so furchtbar war, dass schon jetzt so wenig Identifikation überhaupt die Leute hatten und irgendwie sie so persönlich angegriffen waren und sie unbedingt ihren nationalen Stolz wahren wollten, einfach weil sie es aus ihrem Umfeld mitbekommen haben. Und ich dann als linke Zecke abgestempelt wurde, obwohl ich nicht mal eine grundsätzlich ultralinke Position vertrete oder so. Ich kam einfach auf den Grundlagen der Demokratie argumentiert. Und schon das wurde als linksextrem abgestempelt. Also es ist einfach sehr viel Unaufgeklärtheit dabei, und das macht mich persönlich ziemlich traurig.
Darf ich kurz anknüpfen? Das hat so super gepasst, was sie gesagt hat, weil ich darauf auch nochmal eingehen wollte.
Also ich finde auch, dass diese einfach dargestellten Wahlprogramme der AfD das nochmal unterstützen, dass man sich nicht weiter mit den Themen beschäftigt. Und das finde ich einfach schade und problematisch, weil man genauer hingucken sollte, was mit den Sachen jeweils gemeint ist und wie realistisch es auch ist, dass das irgendwann mal umgesetzt wird.
So, Hans, ich glaube, du kannst.
Ganz kurz. Ja, selbst einer meiner besten Freunde ist eines Tages auf mich zugekommen, als er mich mal besucht hat in Berlin und wir waren irgendwie einkaufen und meinte zu mir, hier laufen aber auch wie bei uns ziemlich viele Leute mit Kopftuch rum. Das wird ja immer mehr. Und ich guckte ihn nur an und meinte so, hörst du dir eigentlich gerade selbst zu? Und er meinte es nicht mal in irgendeiner Hinsicht rassistisch, aber dadurch, dass sich so viele Menschen in seinem Umfeld darüber echauffiert hatten, hat er das einfach schon kopiert gehabt.
So, Hans, ich glaube jetzt...
So, jetzt bin ich fertig.
Alles gut. Du hast all deine persönlichen Erfahrungen uns dargestellt. Ist ja auch sehr nett gewesen an der Stelle. Hans, dann los, du darfst.
Ja, ich möchte einmal klarstellen, ich weiß gar nicht, ob ich Protestwahl gesagt habe, ist eigentlich nicht mein Begriff. Wenn ich ihn verwende oder wenn ich sage, es wurde auch gewählt, um denen da oben, von denen man sich verraten und verkauft fühlt und nicht berücksichtigt, um das zu tun, was denen wehtut. Ja, das meine ich damit. Und das exkulpiert Menschen, die sich so verhalten, in gar keiner Weise. Es ist richtig, die dann AfD wählen oder noch ganz andere Gruppen, gibt es ja auch, oder die sich aktivistisch da betätigen, die wissen, welche Ideologie dahinter steht. Das wissen sie. Und entweder nehmen sie das in Kauf, was man ihnen dann bitte auch vorhalten darf, oder sie teilen es sogar. Auch das ist richtig. Die rechtsradikalen und rechtsextremistischen Einstellungen sind da, das ist richtig beschrieben. Wobei mich dann wieder sozialwissenschaftlich interessiert, wie kommen diese Einstellungen in die Menschen rein? Es ist ja niemand als Rechtsextremist geboren, sondern es sind soziale Erfahrungen, es sind Sozialisationserfahrungen, die Menschen zu solchen Einstellungen bringen. Und das ist das, was in diesen Milieus passiert, wo Angebote gemacht werden, die inhaltlich falsch sind, die sich aber scheinbar legitimieren aus Schwächen des Systems, aus nicht erfüllten Hoffnungen, wo sich das dann miteinander verknüpft zu einer Ideologie, die sich dann in einem solchen Wahlverhalten auch äußert. Und das muss man, finde ich, einfach nüchtern sagen. Es gibt eine Lehre aus dem Aufkommen des Faschismus in den schon 20er und 30er Jahren. Das war der Satz. Und die NSDAP hat zum Teil sich auch gespeist aus der Mitgliedschaft und Zustimmung von frustrierten Mitgliedern der Arbeiterklasse. Und da gab es den richtigen Satz, und das war eine Erfahrung. Ein Stück weit haben diese rechten Organisationen linke Bedürfnisse befriedigt, die von den Linken nicht hinreichend befriedigt wurden. Das sind Bedürfnisse nach Gemeinschaft, nach Solidarität, nach kollektiver Anerkennung. Das insofern sehe ich ein Stück weit des Wahlverhaltens und auch der ideologischen Radikalisierung, des Übernehmens von Einstellungen der rechtsradikalen Art. Das ist für mich Ausdruck der Tatsache, dass dahinter eigentlich legitime soziale Bedürfnisse stecken, die aber von anderer Seite nicht hinreichend befriedigt werden. Und dann sind wir bei der Frage, was kann man eigentlich dagegen tun? Ja, dann muss man wirklich nüchtern hingehen und sagen, das ist jetzt nicht nur so eine rechtsversiffte Zecke, um den Begriff mal umzudrehen, sondern das ist jemand, der äußert sich rechtsradikal, der hat auch eine fremdenfeindliche, möglicherweise antisemitische, wie auch immer, Einstellung. Wie kommt die zustande? Auf welchen berechtigten, aber in der Kritik fehlgeleiteten Bedürfnissen basiert das? So, und dann, wenn man das nüchtern und analytisch aufnimmt, kommt man vielleicht dahin, dass man sagt, okay, wie kann man diese Bedürfnisse, die richtigen Bedürfnisse in einer Art und Weise befriedigen? Wie kann man Lösungen anbieten, die eben nicht in rechten Einstellungen und rechten Handlungen münden?
Ich würde vorschlagen, wir haben ja noch zwei Fragen von JS sowieso offen, plus deine gerade versteckte Frage, so ein bisschen, Hans, die ja drin war, die wir gerne so bei den Gästen noch stellen können. Vorher haben wir noch zwei Meldungen von AHA und LZ und dann vielleicht die Fragen, und dann können wir zur Lösung kommen, damit wir auch ein bisschen die Zeit im Blick haben. Ja, deshalb ja, JS. Deshalb ja, ich nehme mich ja jetzt mit.
Ich will okay aber ist nicht die Frage stellen. Ich wollte was anderes noch sagen.
Dann darfst du gerne mit in diese Triell 3 Punkte, ihr wisst, mit aufnehmen.
Triell mag ich super gerne.
Ja, Triell haben wir genug ausgewertet. Komm, JS, dann darfst du starten, dann AH, dann LZ.
Nee, ich darf erst danach.
Dann darf AH beginnen.
Nein, JS.
Komm, AH, fang an, wir haben keine Zeit.
Okay. Ja, also ich wollte eigentlich nur eine These aufstellen und Sophie und Christian und Hans und den Rest fragen, was ihr dazu denkt. Und zwar sprach Hans, also Hans hat gerade davon gesprochen, dass es irgendwo auch, oder das ist bei mir auch so angekommen, dass es irgendwo eine Angst vor dem Fremden ist, die da mitschwingt. Und was mich interessiert ist, Wenn wir gerade über die AfD nachdenken und ihr Hauptthema, den Hass gegen Flüchtlinge, gegen Migranten und Migrantinnen, kann man es so formulieren, dass meine These wäre, dass Deutschland, sagen wir bis zur Flüchtlingskrise 2015, kein homogenes Land war, aber dass all diese Bewegungen rein an schlechter oder nicht stark genug ausgebauter Integration entstanden sind, dass das der Grund dafür ist, dass wir heute über diese Frage diskutieren. Dass es Menschen, die AfD wählen, weil sie nicht genug mit anders denkenden Menschen aus anderen Ländern in Berührung kommen. Kann man das als einen Hauptgrund sehen?
LZ, ich glaube, du bist die Nächste, oder? Wir nehmen die Frage einfach mal als Frage oder als thesenartige Frage mit auf.
Okay, also eigentlich wollte ich was anderes sagen. Ich finde auch, man sollte auf den Umgang mit den Menschen, also beim Umgang der Menschen, man kann ja nicht gleich die ganzen Denkstrukturen der Menschen ändern und sollte denen dann auch zuhören und irgendwie versuchen einzugehen, weil wenn du dauernd die Konfrontation mit der anderen Seite einnimmst, wirst du nie zu einer ordentlichen Lösung kommen, habe ich manchmal das Gefühl. Und dann kleine Sachen akzeptieren, aber im Inneren wissen, dass es wahrscheinlich echt nicht so klug ist. Und ich glaube, die Angst vor den Fremden in Anführungsstrichen kam, weil die Flüchtlingskrise immer noch nicht so gut gemanagt wurde, meiner Meinung nach. Und ich glaube, die Transparenz zur Integration auch nicht so hoch war und daher einige Sachen resultieren, beziehungsweise einige Thesen der WählerInnen.
Da JS ja den Abschluss bilden will, würde ich UR erstmal vorziehen und dann kann JS quasi ergänzen und dann gehen wir an die beiden Expertinnen wieder über. In der Hoffnung, es funktioniert. UR, sag etwas. Sprich mit uns.
Ja, ich bin da. Ich wollte nämlich an die Sache anknüpfen, die AH gesagt hat. Nämlich denke ich, dass es schon etwas damit zu tun hat, aber da nicht so sagen würde, ab da ging es los oder ab da ist es so aufgeblüht quasi, sondern dass die Politik vielleicht nicht so reagiert hat, wie die Menschen sich das erhofft haben und dann so ein Stück weit ratlos dastanden und dann sehe ich halt die Rolle von den Medien, die, also nicht Medien direkt, sondern eher Fake News, dass halt viele Fake News gestreut wurden und diese Menschen, die sie dann übernommen haben. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass es einige Menschen gibt, die glauben, dass Ausländer in Deutschland Vorteile haben, zum Beispiel den Führerschein bezahlt bekommen oder sowas, was eigentlich überhaupt nicht stimmt und dass halt sowas auch verbreitet wurde. Und dass es nicht damit zu tun hat, dass so viele neue Menschen reinkommen, sondern dass halt dadurch erstmal eine Unsicherheit geschaffen wurde und da dann schön mit Fake News quasi eingehackt wurde und das ausgenutzt wurde.
Ich bin dran, oder? Ich habe den Überblick verloren.
Ja, du bist dran.
Ich würde es so formulieren, dass ich mit der Flüchtlingskrise 2015, 16 und aber auch schon mit der Weltwirtschaftskrise 2008
ein Potenzial entladen hat, was schon immer da war. Ich meine, wer mir ernsthaft heute erzählen möchte, dass Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Nazis aufgeräumt hat und die alle aus ihren Positionen rausgekickt hat, der muss sich, glaube ich, selber auslachen, nachdem er das gesagt hat. Man hat mit dieser NS-Zeit abgeschlossen, man hat versucht, sie zu verstecken und später hat man ehemaliges NSDAP-Mitglied zum Bundeskanzler gemacht. Von daher muss man sich schon die Frage stellen, inwiefern überhaupt eine echte Aufarbeitung der NS-Zeit in Deutschland passiert ist. Das wäre mein Kommentar dazu gewesen. Dann war meine Frage an unsere beiden ExpertInnen. Ich weiß nicht, inwiefern sie das beantworten können, aber ich wollte sie trotzdem einfach mal stellen, da es ein Punkt ist, der medial auch oft angesprochen wird und der war jetzt hier auch schon heute teilweise immer mal wieder zu hören, dass wir ja festgestellt haben, dass in Ostdeutschland ein höheres Potenzial für die Entwicklung von rechtsextremen Tendenzen vorhanden ist. Was schätzen Sie, inwiefern ist dafür vor allem die Sozialisation in einem nicht-demokratischen Staat der DDR verantwortlich? Das ist ja ein Punkt, den der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, genannt hat mehrfach und dafür ja sehr stark kritisiert wurde. Und dazu würde mich Ihre Meinung sehr interessieren, falls Sie das beantworten können. Falls nicht, ist auch okay. Ich wollte die Frage nochmal gestellt haben, weil ich es sehr interessant finde, darüber nachzudenken.
Dann gebe ich das Wort vielleicht zuerst an Sophie, wenn es okay wäre, mit den möglichen Antworten. Dann kann Christian reagieren und der Rest kann sich schon mal gedanklich auf die Lösungsvorschläge dann vorbereiten.
Okay, danke. Ja, danke auch für die spannenden Fragen und für die total spannenden Diskussionsbeiträge, die ihr da gerade gemacht habt. Also ich habe sehr interessiert zugehört. Ich hatte eigentlich auch noch einen anderen Punkt, wegen ich mich eigentlich gemeldet habe, aber den packe ich jetzt einfach dann zu der Frage am Ende, wie gehen wir damit um? Da passt es nämlich eigentlich auch ganz gut. Also die erste Frage war, ob ein Grund für die AfD-Wahl sein könnte, dass die Menschen noch nicht genug in Berührung gekommen sind mit Migrantinnen, Migranten oder mit Fremden. Das ist nicht so einfach zu beantworten und da ist auch die Forschungslage nicht so klar. Also erstens ist die AfD natürlich schon schon entstanden, bevor die Geflüchteten, also vor 2015 entstanden, das heißt vor der größeren Flüchtlingsbewegung, der sogenannten Flüchtlingskrise, hat die AfD sich ja schon gegründet. 2013 ist sie zum ersten Mal angetreten zur Europawahl und hat sich gegründet als Reaktion eigentlich auf die Euro-Krise, die ja auch schon benannt wurde, Euro- und Wirtschaftskrise. Das heißt, und da gibt es Wissenschaftler, die sprechen von einem populistischen Moment, der entstanden ist, aus dem heraus die AfD sich gründen konnte. Und das war dieser populistische Moment war erstmal die Wirtschaftskrise und ein zweiter populistischer Moment, der dazu geführte, dass sie ganz besonders viele Leute angesprochen hat, neben diesen Wirtschaftsthemen, wo die AfD auch noch nicht so eindeutig rassistisch und rechtsextrem später sich dann positioniert hat, war eben da die Flüchtlingsbewegung. Aber also die AfD erstens war schon vorher da und hat sich sozusagen eigentlich aus einem anderen Impuls heraus gegründet. Und zweitens hat sie auch schon vor der AfD und auch bevor vor 2015 rechte Parteien gegeben. Auch das wurde jetzt schon angesprochen. Ne? Also die NPD zum Beispiel war ja auch gerade in Ostdeutschland, gerade in Sachsen, lange im Landtag. Also von 2004 bis 2014 hat die NPD ja in Sachsen im Landtag gesessen und hatte ja auch schon Wählerinnen und Wähler offenbar angesprochen. Also das heißt, man kann das jetzt auf jeden Fall nicht alles nur auf diese 2015er Situationen beziehen. Trotz allem kann ich mir schon, also denke ich schon, und das zeigt die Forschung auch so teils, kann man schon sagen, dass es auf jeden Fall einen Unterschied macht, ob man gewöhnt ist, mit Menschen zusammenzuleben, die aus anderen Ländern kommen. Und das ist natürlich in Ostdeutschland wirklich in vielen Orten außerhalb der größeren Städte nicht, gibt es kaum Gewöhnung. Ne? Also die DDR-Gesellschaft war nicht nur ethnisch, sondern auch sozial sehr homogen. Über die sozialen Themen haben wir jetzt schon geredet. Also als dann eben die soziale Ungleichheit so groß geworden ist, war das ein Grund auch, solche Parteien zu wählen. Aber auch die ethnische Homogenität war in der DDR ja schon sehr groß. Und seit der Wende oder Wiedervereinigung hat sich das gar nicht so sehr geändert. Also sind eben nicht so viele Geflüchtete oder andere Migrantinnen und Migranten nach Ostdeutschland gekommen. Die Leute haben also tatsächlich relativ wenig Berührung bisher mit Geflüchteten oder mit Migrantinnen und Migranten gehabt. Ich denke schon, dass das auf jeden Fall ein Faktor ist. Aber ich glaube nicht, dass dann damit die gesamte Entscheidung für eine solche Partei erklären kann. Das ist ja sowieso, haben wir ja eben schon mehrfach gesagt, es gibt ganz, ganz viele Faktoren und ganz, ganz viele Gründe, die damit reinspielen. Das könnte auch einer mit sein. Aber was besonders wichtig, glaube ich, ist das, was wir vorhin auch schon mal hatten, diese
dieses Kulturelle, also dass auch das Soziale kulturell überformt wird. Man kann es auch sagen, Ethnisierung des Sozialen. Das ist ja das, was die AfD immer wieder macht. Darum ging es ja heute schon öfter. Die verknüpfen soziale Probleme mit Rassismus. Also, dir geht's schlecht, du hast keine Arbeit, dein Lohn ist niedrig, weil die Flüchtlinge kommen. Und ich glaube, das ist eigentlich das Entscheidende, um das zu verstehen. Also man kann es sozusagen nicht allein mit der Berührung oder der Begegnung mit Geflüchteten oder mit Migrantinnen und Migranten irgendwie erklären, sondern eher mit dieser fiesen Zusammenbindung von sozialen Problemen und dieser Überformung mit Rassismus und auch dem Identitätsangebot. Dir als Deutschem steht das aber zu, ein gutes Leben, ein guter Lohn, eine Absicherung. Aber dem da, den anderen, den gehört, dem steht das eben nicht zu. Du grenzt dich ab und schaffst deine eigene Gemeinschaft sozusagen, indem du andere daraus ausschließt, die angeblich nicht dazugehören oder die eben nichts leisten. Also kannst sozusagen auch, ist auch eine Erklärung für Leute, die zum Beispiel Menschen abwerten, die langzeitarbeitslos sind. Auch die, ne, die leisten nichts, sie gehören nicht dazu. Aber wir als Deutsche, die leistungsbereit sind, uns steht das zu. Also diese Verbindung aus sozialen Themen und Rassismus ist, glaube ich, entscheidend, um gerade in Ostdeutschland auch das zu erklären, dieses Gefühl von, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir uns endlich was aufgebaut, jetzt sind wir langsam wieder so ein bisschen sicher und jetzt kommen auf einmal die Geflüchteten und machen das alles wieder wett, nehmen uns das vielleicht wieder weg. So ein Gefühl. Das hat die AfD ja auch total propagiert. Die zweite Frage, inwiefern halt die Sozialisation in einem nicht demokratischen System der DDR vielleicht entscheidend war oder entscheidend ist. Ja, das hat Marco Wanderwitz ja so gesagt, ne, dass Menschen, dass ein Teil der Ostdeutschen eben in einer Form Diktatur sozialisiert sei, dass sie eben auch nicht mehr demokratisch rückholbar seien. Ich sehe das sehr kritisch. Also ich würde nicht bestreiten, dass sich bestimmte Erfahrungen in der DDR, zum Beispiel eine mangelnde Berührung mit Pluralismus, also mit einem Meinungsstreit, mit vielen verschiedenen, sehr unterschiedlichen Auffassungen, dass sich sowas auch auf Kinder und Kindeskinder überträgt. Ne? Also das Gefühl, dass alles so einheitlich sein sollte und man gar nicht groß über irgendwas diskutieren muss oder so. Das mag sein, also was ein Erbe der DDR ist. Aber ich glaube eigentlich wirklich, die viel entscheidendere Frage ist, was in der Nachwendezeit passiert ist, also nach 1990. Und wenn ein Politiker der CDU sich hinstellt und die letzten 31 Jahre in seiner Erklärung für Ursachen der AfD-Wahl komplett vergisst, dann finde ich das schwierig. Und dann vor allen Dingen übernimmt er dann auch nicht die Verantwortung, was vielleicht die Politik ja eigentlich hätte, die nämlich in den letzten 30 Jahren gewirkt hat. Genau, vielleicht erstmal soweit.
Ich kann da zustimmen, ich würde nur einen Widerspruch sagen, und zwar ganz so einfach ist es nicht mit der DDR, die ganz rauszulassen. Ich stimme mit allem eigentlich zu, aber, und weil ich da gerade einen Aufsatz drüber schreibe, jetzt sehr intensiv damit beschäftigt und habe da auch Zeitzeugengespräche gemacht, das Problem ist schon, dass quasi in der Spätphase der DDR, eigentlich hatte das gar nichts mit der DDR zu tun, sondern eher als Gegenwehr gegen die DDR, ist ab den 80ern eigentlich eine rechtsextreme Bewegung in der DDR entstanden. Und es gab ja keine sozialwissenschaftliche Forschung in dem Sinne in der DDR. Es gab aber vom Jugendinstitut Leipzig gab es eine Umfrage in dieser Zeit, 88, 89. Und das ist dann schon spannend, dass dort quasi unter den jungen Leuten, die waren nicht repräsentativ, es waren andere Bedingungen der Soziologie damals, aber dass dort sehr starke rechtsextreme Einstellungen bei den Jugendlichen gemessen wurden. Und zwar kann man das nicht nur als Protest erklären, sondern eben, ja, es waren rechtsextreme Einstellungen von 15-20%. Und wenn man jetzt diese Jugendlichen, die damals 15 Jahre alt waren, die sind jetzt 45, ne? Also 30 Jahre später. Und wenn man auf Pegida-Demos oder so wieder geht, mir sagen quasi die alten Punks, die damals 1990 unterwegs waren, dass die gleichen Nazis, die damals quasi dann Schläger waren, jetzt bei Pegida mitlaufen. Also das gibt es. Aber die ganze DDR dafür zuständig machen, ist ein bisschen schräg, weil die Nazis gerade im Gegenteil eigentlich eine Mischung waren, indem sie autoritäre Nichtaufarbeitung der DDR aufgenommen haben. Es gab natürlich auch ganz viele DDR-Akteure im System, die auch nicht großartig anders als autoritär, faschistisch, faschistoide Anwandlungen hatten, die natürlich auch die Leute geprägt haben. Es waren eine ganze Menge FDJ-Sekretäre auch unter diesen Rechtsextremen. Das war damals so. Also von daher einerseits ja und andererseits eben hat Sophie Bose total recht, also das auf die DDR zu schieben, das ist wirklich typisch CDU Sachsen und geht völlig am Problem vorbei.
Jetzt gibt es noch zwei Ergänzungen von JS und IN. Ich würde euch beide das Wort erteilen und dann kommen wir zu den Lösungsmöglichkeiten. Es ist ein langer Weg, aber wir bewegen uns langsam.
Ich fasse mich ganz kurz. Ich wollte mich erstmal bedanken für Ihre Antworten und ich freue mich auch, dass Sie das eher kritisch beurteilen. Nur noch eine kurze Korrektur meinerseits. Ich habe eben das Wort Flüchtlingskrise verwendet. Ich versuche das Wort zu vermeiden und möchte mich dafür entschuldigen, dass ich dieses Wort benutzt habe, weil ich finde, es beschreibt den Sachverhalt der damaligen Zeit nicht korrekt und ist ein Wort, das ich in meinem Wortschatz eigentlich nicht so haben möchte.
Ich möchte eingehen auf etwas, was Sie, Frau Bose, gesagt hatten mit den fehlenden Erfahrungen, die die Menschen mit ethnisch andersgesinnten und Geflüchteten und gemacht haben. Mir stellt sich dann die Frage, ob das Problem nicht eher der fundamentale Hass dieser Menschen ist. Denn nur fehlende Berührungspunkte und fehlende Erfahrungen rechtfertigen in meinen Augen nicht, Menschen aufgrund ihres Aussehens zu beschimpfen, ihr Zuhause anzuzünden, sie als anderwertig anzusehen überhaupt, sie als nicht auf demselben Level Mensch anzusehen. Und ich finde, das geht da vielleicht noch etwas tiefer, als nur zu sagen, man hatte nicht die Erfahrung mit diesen Menschen, denn im Grunde muss man, eigentlich ist es ganz einfach, im Grunde muss man mit den Menschen reden, sich ihre Geschichte anhören, seine Geschichte erzählen, recherchieren über Fake News und klar differenzieren zwischen Sachen, die über Menschen gesagt werden und Sachen, die Menschen sagen, und nicht einem mit Hass entgegentreten. Und das wäre eigentlich so schön einfach, wenn die Menschen vielleicht alle ein bisschen mehr die Augen öffnen würden.
Das wäre fast ein gutes Schlusswort. Aber gut, damit leiten wir vielleicht über zu der Frage, die schon so lange wie ein Elefant im Raum stand. Aha, wollt ihr schon nach 5 Minuten dazu kommen? So ganz verkehrt ist es ja auch nicht. Ich kann es ja auch nachvollziehen. Wir wollen zum Schluss mal noch den Blick darauf werfen, welche Lösungsmöglichkeiten es denn nun gibt oder welche Varianten es gibt. Wir haben jetzt von EN schon die Variante gehört, natürlich Ausbau der politischen Bildung. Da ist es übrigens sehr interessant, dass im Land Sachsen das Thema Migration im Rahmenlehrplan des Fachs Sozialkunde nicht auftaucht, bis heute nicht auftaucht. Alleine das lässt viel Rückschlüsse zu darüber, wie man das bewerten darf. Aber generell ist die Frage an euch interessant, wie würdet ihr quasi, oder welche Lösungsmöglichkeiten würdet ihr sehen, welche Möglichkeiten gibt es politisch damit umzugehen, denn dass da ein Problem existiert, ich glaube, das steht außer Frage. Und ich würde aus Zeitgründen vielleicht das Wort zunächst an Christian geben, weil der dann vielleicht noch halb dabei ist, aber nicht mehr so ganz, und dementsprechend darf er gerne starten und dann gucken wir mal, welche weiteren Varianten wir vielleicht noch finden. Christian, du hast das Wort.
Genau, ich muss dann nämlich meine Tochter noch abholen. Also, ich finde nur mal einen Punkt mit der politischen Bildung. Das ist nicht die Lösung, aber es ist eine Lösung. Wenn ich mir quasi die jungen Wähler angucke, die 18- bis 25-Jährigen bei der Bundestagswahl, die in Sachsen gewählt haben, dann wählen dort nur noch, und jetzt große Anführungszeichen, 15% AfD. Das sind fast 5% weniger als die ein bisschen älter sind. Und wenn ich mir, ich glaube, das ist meine These Nummer eins, dass quasi da durchaus Verschiebungen gibt und dass die jungen Leute gerade in Sachsen, wenn ich mir den Sachsen-Monitor auch angucke, toleranter werden als ihre Eltern, sage ich mal. Also politische Bildung bringt was, aber es bringt eben nur was für die jungen Leute. Und die ganzen Alten sind ja trotzdem da. Ich würde zweitens sagen, wir haben jetzt viel schon, manche Sachen wurden ja jetzt schon angesprochen, aber man muss sich klar werden, Rechtspopulismus gibt es nicht nur in Deutschland. Es gibt es weltweit, es ist ein weltweites Phänomen. Es gibt es quasi in jedem Land, ob es jetzt Rechtspopulisten gibt oder Konservative, die versuchen, auf das Trittbrett Rechtspopulismus aufzuspringen. Also es gibt es in jedem Land. Alle suchen nach Lösungen. Es ist nicht einfach. Aber ich würde quasi nochmal drei Sachen ganz zentral nennen. Und das erste ist, die soziale Konfliktlinie muss wieder in den Mittelpunkt. Und da sind die Mitte-Links-Parteien dafür verantwortlich. Hier wieder eine klare Mitte-Links- oder linke soziale Konfliktlinie zu fahren. Und ich glaube, das hat jetzt noch keine große Auswirkung gehabt, aber sollte man den Mindestlohn auf 12 Euro, was ja quasi ein Problem für viele ostdeutsche Arbeiterinnen und Arbeiter quasi lösen würde, diese soziale Konfliktlinie muss in jedem Thema eigentlich in den Mittelpunkt der Debatten. Das wäre mein Punkt 1. Punkt 2 bedeutet gleichzeitig die kulturelle Konfliktlinie, die so enorm polarisiert wurde in den letzten Jahren. dass man die versucht zu entpolarisieren. Und das ist unheimlich schwer, weil die AfD, das wisst ihr alle, die AfD jedes Mal mit einer Provokation kommt, die hält uns das Stöckchen hin und tätigt populistische und NS-Anspielungen und so weiter. Und natürlich muss man dem widersprechen. Das ist völlig klar, wenn die quasi gegen Gleichstellung und so weiter agiert. Nur das ist ein Dilemma. Wenn wir quasi jedes Mal dem widersprechen, was die AfD dort sagt, dann machen wir genau das, was die AfD will. Wir polarisieren nur die kulturelle Konfliktlinie. Wir reden nur über die kulturellen Konflikte wie Flüchtlinge, wie Gendern, wie keine Ahnung was. Und das wäre ja nicht das Schlimmste, ist ja nicht nur die Polarisierung, sondern wir reden dann nur noch über die AfD und noch schlimmer, wir reden über die Themen, die die AfD vorgibt. Und deswegen wäre mein zweiter Punkt, nicht bei diesen kulturellen Themen polarisieren. Und wie macht man das? Mit zweierlei Weise. Man setzt andere kulturelle Themen meiner Meinung nach. In Sachsen haben wir zum Beispiel, manche jetzt in Sachsen probiert haben, zum Beispiel das Thema einer neuen Arbeiterbewegung in Sachsen zu setzen. Was steckt dahinter quasi? Es gibt eine neue Generation von jungen Leuten, die so unter 50 sind, von jungen, vor allem vielen Frauen sind da übrigens dabei, die sich für, die in den letzten Monaten, das haben viele vielleicht von euch gar nicht mitbekommen, über 80 bis 100 Streiks in Sachsen und Brandenburg durchgeführt haben für höhere Löhne. Und die Idee ist zum Beispiel, die als Zivilgesellschaft, auch als junge Leute zu pushen und zu sagen, hey, ihr bringt den Leuten den Stolz zurück. Weil wenn man die Leute nämlich genau fragt, dann merkt man bei den Leuten eine Bitterkeit. Gerade die, die geringe Löhne in den letzten Jahren bekommen haben, man hat ihnen auch den Stolz genommen in den letzten 30 Jahren, wenn du um 9,80 Euro oder früher 6,80 Euro gearbeitet hast. Und diese neue Arbeiterbewegung kann vom Prinzip, wenn man das als Narrativ erzählt, wirklich, ich habe das auch ausprobiert übrigens, also ich habe das wirklich mit ganz vielen Leuten ausprobiert und da kriegt man Zustimmung in diesem Bereich. Ein zweiter Punkt mit dieser kulturellen Konfliktlinie, also Stolz, Respekt, das war ja auch so ein Thema, ich glaube Olaf Scholz hat es gesagt, der den Cappuccino bringt, ist genauso viel wert wie der, der den Cappuccino trinkt. Also dieses ganze Thema von Ungleichheit, von Ungleichheit in der Gesellschaft, wenn man das thematisiert, das ist für ein Teil der AfD-Wähler ein unheimlich wichtiger Punkt. Das hat vorher Hans gesagt, aber auch mit dem Ribon-Beispiel. Das ist ja quasi der Respekt vor den, viele mögen den Begriff überhaupt nicht, aber Ribon hat es quasi benannt, der Respekt vor den kleinen Leuten, sage ich jetzt mal. Also vor den einfachen, normalen Leuten, die täglich zur Arbeit gehen und hart arbeiten, aber sehr wenig dafür bekommen. Und ein dritter Punkt, und das ist natürlich wahrscheinlich der umstrittenste vielleicht, ist quasi bei dem Thema, wie kann man kulturelle Themen weniger polarisieren? Und ich finde, als ein positives Beispiel aus dem Wahlkampf, das Beispiel von Olaf Scholz. Der hat auf die Frage, ob man denn, also kam wieder die typische Frage, man darf doch nichts mehr sagen, es gibt Sprachpolizei in Deutschland und man darf doch nicht mehr Zigeunerschnitzel sagen. Und was sagt Olaf Scholz? Und das fand ich sehr klug, ehrlich gesagt. Er hat gesagt, Sie können doch sagen, was Sie wollen. Aber dann akzeptieren Sie auch, dass manche Leute nicht mehr diskriminieren wollen und es jetzt heutzutage anders nennen wollen. Und auf einmal war der total still und hat gesagt, okay, was ist der Trick an dieser Sache, wenn man das so abmoderiert ist? Man stellt ganz klar fest, Zigeunerschnitzel ist diskriminierend. Punkt. Aber man haut dem anderen nicht die moralische Keule drüber, du darfst es nicht mehr sagen, sondern man setzt ihn indirekt ins Unrecht. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, dass man nicht an diesen Themen die Polarisierung macht, weil das nur der AfD nutzt. Und das bedeutet nicht, dass man bei den Kampf gegen Rassismus, gegen Menschenfeindlichkeit in einen Schritt zurückweicht. Es geht nur darum, die Rhetorik zu wechseln. Und ich glaube, manche haben vorher einen Buchtipp gemacht, dann empfehle ich Robert Miesig, Die falschen Freunde der einfachen Leute. Gibt es auch bei der Bundeszentrale für politische Bildung um wenig Geld. Das ist ein unheimlich tolles Buch, der einmal erklärt, wie man quasi diese ganzen Milieus, die auch Hans vorher genannt hat, die ArbeiterInnen, wie kann man die eigentlich besser gewinnen und von den falschen Freunden, also den Rechtspopulisten, wegbekommen. Und das wären also meine Punkte, die ich nennen würde. Die sind vielleicht ein bisschen abstrakt, aber ich habe sie alle ausprobiert und sie funktionieren interessanterweise. Ja.
Bevor ich das Wort an die Ende gebe, ich weiß nicht, Christian, ob du es vorhin gesagt hast, sonst sage ich es nochmal, Disclaimer, du berätst ja die SPD in Sachsen, ne? Sei nochmal dazu gesagt, das erklärt, nee, soll ich nicht erklären, aber soll die Transparenz herstellen zumindest, bei deinen Aussagen. Gut, Ehren, okay. Dann darfst du.
Ich wollte auf etwas eingehen, was Sie ganz am Anfang gesagt hatten, dass das ja jetzt nicht die eine Lösung sei. Ich stimme Ihnen thematisch bei 99% der Sachen auf jeden Fall super zu. Ich finde nur, es gibt nicht die eine Lösung. Und ich bin der Meinung und viele Leute sind in meinem Umfeld der Meinung, dass Politikunterricht, verpflichtender Politikunterricht ein erster Schritt wäre. Und wir müssen ja auf diesem Weg, der sehr, sehr lang ist, viele Schritte gehen. Und das wollte ich nur noch mal von der Formulierung her hervorheben.
Ja, also ich stimme da EN auf jeden Fall zu. Ich denke auch, dass verpflichtender PB-Unterricht, also politische Bildung, wie es bei uns heißt, ein sehr wichtiger Schritt wäre. Allerdings weiß ich nicht, wie man die ältere Generation, und damit meine ich jetzt nicht Ü60, Ü70, sondern die Generation, die in der DDR noch in der Kindheit sozialisiert wurde, wie man diese erreichen soll. Und ich finde, dass es da viel zu wenig Maßnahmen gibt. Darüber haben wir auch schon gesprochen, gerade was Arbeitslosigkeit oder Gehälter, Unterschiede zwischen Ost und West betrifft. Und ich finde, dass man da verstärkt ansetzen sollte, weil gerade durch diese Generation überhaupt erst die Zustimmung in der Jugend entsteht. Und da hätte ich die Frage, wie kann man am besten mit dieser Generation umgehen oder diese erreichen? Also vielleicht kannst du oder können Sie als Politikberater etwas der SPD etwas dazu sagen. Wie geht die Partei damit um im Wahlkampf?
Die Frage müssen wir auf alle Fälle schieben, weil ich glaube, er ist gerade rausgegangen, er will dann wieder wiederkommen. Insofern gehen wir erstmal die Reihe weiter durch, wäre jetzt mein Vorschlag, und JS war ja die nächste.
Ja, jetzt ist er leider rausgegangen, jetzt wollte ich auf seine Position antworten. Ich werde
er ist gerade wiedergekommen, du kannst wieder Bezug nehmen.
Super, ist ja fantastisch. Jetzt haben Sie mich ja kurz aus dem Konzept gebracht. Folgendes, was ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt habe, dass man ganz, ganz klar herausarbeiten muss, dass die AfD nichts für ArbeiterInnen tut. Die AfD tut nichts für die Leute, die sich abgehängt fühlen und die sie dann aus Protest oder aus Frust wählen. Die AfD hat wirklich sozialpolitisch super schwache Positionen in ihrem Programm. Das hat man auch gesehen, wenn man den Wahl-O-Maten gemacht hat. Alle sozialpolitischen Thesen hat sie eigentlich ähnlich beantwortet wie die FDP, was einem schon zu denken geben sollte. Und kleine Anekdote dazu aus dem Ernst-Haeckel-Gymnasium. Wir haben ja bei uns die wunderbare Gesprächsreihe Werderaner Gespräche. Da haben wir im Vorfeld der Bundestagswahl alle DirektkandidatInnen des Wahlkreises 60 bei uns eingeladen. Und LZ und ich hatten die Ehre, das zu moderieren. Und wir haben dem AfD-Kandidaten die Frage gestellt, wie er denn dazu steht, dass seine Partei vor allem geringere Steuern für BesserverdienerInnen fordert und eben nicht die geringen Einkommen entlasten möchte. Und seine Antwort darauf war, ja, das ist leider so, aber ich sehe das anders. Und da ist eben ganz, ganz klar wieder entlarvend gewesen, dass die AfD sich nicht für die Leute interessiert, die sie wählen oder die sie zum großen Teil wählen. Das ist ganz wichtig, das rauszuarbeiten. Und auf der anderen Seite eine klare Kante gegen rechts. Noch immer wird heute Rechtsextremismus in Deutschland stark verharmlost. Auch heute ist wieder Jahrestag NSU. Und es ist schon extrem wichtig, dass nicht ein Ministerpräsident mit Stimmen von Faschisten gewählt wird, sondern dass man da wirklich eine klare Kante zieht. Und dass es ist nicht normal, dass Faschos in deutschen Parlamenten sitzen. Es war nie normal und es wird nie normal sein. Und in den letzten Jahren ist da eine Normalisierung erfolgt. Es ist normal gewesen, diesen Wahlkampf für die CDU, dass Hans-Georg Maaßen antritt und von Neonazis unterstützt wird. Und das darf nicht normal sein. Und solange das normal ist oder für konservative Parteien wie die CDU normal ist, die sich auch immer weiter radikalisieren. Auch an der Stelle ein Buchtipp von mir, das wunderbare Buch von Natascha Strobel, Radikalisierter Konservatismus, wenn jetzt heute schon so viele Buchtipps genannt wurden, sehr empfehlenswert dahingehend. Und von daher, ja, klare Kante gegen Rechtsextremismus, es ist nicht normal, Faschos in die Parlamente zu wählen.
Dann übergebe ich das Wort an Hans, nur kurzer Hinweis an der Stelle, auch Hans wird uns danach verlassen müssen, Jung und Naiv ruft. Aber er wird ja bei der nächsten Ausgabe wieder dabei sein und dann wird hoffentlich Tilo keinen Termin planen in unserer Aufnahmezeit. Hans, du musst dich nur noch entmuten. Das ist der einzige Hinweis, den ich nur kurz geben muss. Und dann hört man dich auch. Und dann klingt das alles schöner, als wenn man nur mich die ganze Zeit hören müsste.
Ja, ja, manchmal ist es einfach so. Also was ich sagen möchte zu dem, was man tun kann. Erstens, es gibt in der Tat wirklich nicht die eine Lösung, sondern Achtung, Küchenkarlauer. Leipziger allerlei ist eine wunderbare Gemüsesuppe und ich glaube sozusagen der Kampf gegen Rechtsradikalismus, Rechtsextremismus ist so eine Art Leipziger allerlei, wo sehr viel dazugehört. Was ihr gesagt habt, finde ich wirklich wichtig. In Bildungsinstitutionen Angebote machen, wo in einer Lernsituation man das vermitteln kann. Was dann davon bei wem ankommt, ist noch eine zweite Sache. Aber man muss es machen. Und wenn, wie Pierre sagt, es nicht in den Lernplänen drinsteckt, ist das ein Skandal und auch ein Versagen von Bildungsplanung. Das ist die eine Ebene. Die zweite Ebene, habt ihr auch schon angesprochen, ist eine diskursive. Man muss in der Tat Gesprächs- und Gespräch heißt auch Auseinandersetzung, heißt auch entgegenstellen, also diskursive Zusammenhänge schaffen, wo man mit eigener Argumentation und erkennbarer eigener Position diesem Müll und den falschen Sachen entgegentritt. Man darf nicht vergessen, der Mechanismus, der dahinter steckt, und Christian hatte das ja gesagt, es gibt die rechtspopulistischen Bewegungen gibt es global. Es gibt auch globale Ursachen dafür. Und die globalen Ursachen sind eben, dass Menschen, die in großer Zahl durch die Veränderungen der Welt verunsichert sind, sich zurückgestellt fühlen, man sucht dann nach Sicherheiten. Und die Sicherheitsangebote, die von den Rechtspopulisten gemacht werden, sind retardierende. Das heißt also, sie versprechen im Grunde, folgt uns und dann wird es so, wie es früher mal gewesen war. Obwohl es früher niemals besser gewesen war. Aber in der Erinnerung von heute wird da so eine Art Heilsversprechen, ein retardierendes Heilsversprechen gegeben. Früher war alles besser und da führen wir wieder hin. Und wenn man das entkräften will, diesen Mechanismus, das geht überhaupt nicht ohne materielle Veränderungen. Ich glaube wirklich, mit das Wichtigste, was gemacht worden ist von dieser Bundesregierung, der man viel vorwerfen kann, aber die Programme zum Beispiel zur Umstrukturierung der Lausitz sind auf einer materiellen Ebene, hoffe ich zumindest, mittelfristig sowas von enorm wichtig, weil sie schaffen auf einer erlebbaren Ebene, ja, hier passiert was, hier werden Angebote gemacht. Das Gleiche ist zu sagen, wir bauen da, wo der Bund Einfluss hat, beim Aufbau von Bildungsinstitutionen, auch von Bundesverwaltungen, da gehen wir gezielt in die neuen Bundesländer rein. Das ist zu sehen, hier kommt ein neues.
Und jetzt hackt Hans. Das ist ja mal was für ein Internet in Deutschland. Hans, wir hören dich nur noch abgehackt, aber ich glaube, wir wissen, was du uns sagen wolltest. Insofern herzlichen Dank an dich, Hans. Man kann jetzt im Podcast das Standbild nicht sehen, aber das ist auch schön. Alleine das ist es wert. Ich wollte es am liebsten beschreiben, aber okay. JS, du möchtest noch ergänzen, bitte.
Ich möchte noch ergänzen, was eigentlich auch offensichtlich sein sollte. Es gibt natürlich viele Sachen, die Politik tun kann. Aber es gibt auch viele Sachen, die wir als Zivilpersonen tun können. Jeder hat die Chance, sich gegen rechts zu engagieren und jeder kann auf die Straße gehen gegen rechts. Es ist ganz wichtig, dass es nicht normal wird, dass die AfD irgendwelche Bürgerdialoge oder ich nennen würde Bürgerindialoge abhält. Solange es da immer noch Gegenstimmen gibt und solange es da Proteste gibt, wird das nicht normal.
Hilfe. Ja, leicht versetzt, der liebe Hans. Sorry.
Ja,
okay, danke, JS. Kleine Überlagerung.
Ich war noch nicht fertig.
Ja, dann setz fort, sorry, da gab es eine kleine Überlagerung, deshalb war ich kurz irritiert. Du darfst.
Ja, ich war auch kurz irritiert. Es darf nicht normal werden, dass die AfD Veranstaltungen abhält. Es muss immer Gegenprotest geben und es ist ganz wichtig, dass sich da DemokratInnen organisieren und da Flagge zeigen, sich dagegen stellen. Und solange es dieses gesellschaftliche Engagement gibt, denke ich mal, ist noch alles gut, obwohl natürlich nicht alles gut ist, solange Faschisten im Parlament sitzen, aber es ist ganz wichtig, dass da keine Normalisierung weiterhin stattfindet und dass immer Gegenstimmen laut sind und stark sind und auf der Straße sind und ihre Meinung hörbar machen.
Sehr schön. Bevor ich das Schlusswort vielleicht an Sophie dann gebe für die abschließende Beurteilung dieser Lösungsmöglichkeiten, will ich natürlich an die Sätze, die Ian gesagt hat zum Thema Bildung, gerne nochmal ansetzen. Natürlich kann man sich gut vorstellen, dass auch meine Antwort natürlich immer Bildung wäre. Übrigens ist es nicht damit getan, nur alleine Bildung anzubieten, sondern es muss natürlich auch qualitativ gefüllt werden. Ich glaube, das ist auch so ein Grundproblem, was wir manchmal haben. Also es reicht ja nicht nur, ich sag jetzt mal, Politik, Sozialkunde, Unterricht heiß zu geben, sondern der muss natürlich auch inhaltlich gefüllt werden. Das ist das erste Problem. Und das zweite, was ich noch ergänzen würde gerne, ist auch ein bisschen eine Akzeptanz und auch einen Umgang damit in der politischen Öffentlichkeit herzustellen. Also was die Landesregierung damit macht, wie sie damit umgeht, wie sie das Thema darstellt, ist meines Erachtens, also kommt dem nicht nach. Und das ist egal, ob wir nach Sachsen gucken, nach Thüringen oder ob wir nach Brandenburg gucken, wo mit dem Thema auch nicht aktiv genug umgegangen wird. Und man lieber darüber lacht, wenn der Verfassungsschutz dann halt mal nicht auf dem rechten Auge so richtig guckt, dann ist es halt so. Aber auch das ist eine Problematik, die wahrscheinlich durch eine öffentliche Wahrnehmung entsprechend gut getragen werden kann. Aber Sophie, ich würde dir das Schlusswort geben quasi für unseren Blick Richtung Osten. Und danke Hans nochmal recht herzlich, der lange jetzt gewartet hat. Bei ihm sind halt Probleme. Hans, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und Sophie, du hast quasi das Schlusswort.
Danke, das ist eine Ehre. Weiß nicht, ob ich dem jetzt so gut nachkommen kann. Ich möchte eigentlich mich an allem anschließen, was gesagt wurde von euch, an Möglichkeiten, gegen Rechtsextremismus aktiv zu sein. Bestärkt möchte ich auch nochmal den Punkt jetzt gerade von Pierre, also dass die Landesregierungen ja auch eine große Verantwortung haben, mit dem Thema umzugehen. Und dass in der Vergangenheit auf jeden Fall, gerade in Sachsen, von den Regierungen wurde das Problem des Rechtsextremismus sehr lange verharmlost. Und es wurden Leuten Steine in den Weg gelegt, die sich den Mut hatten, sich gegen Rechtsextremismus einzusetzen, für Demokratie einzusetzen. Denen wurden eher noch Steine in den Weg gelegt, weil ihnen unterstellt wurde. Das wurde vorhin ja auch schon angesprochen von einer von euch, die das erzählt hat, ne, dass sie abgestempelt wurde, beschimpft wurde als linke Zecke und so. Das ist in Sachsen halt auch an der Tagesordnung bis heute und auch über die letzten Jahrzehnte an der Tagesordnung gewesen, dass ganz schnell Extremismusvorwurf an Menschen ausgesprochen wurde, die sich halt für die Demokratie einsetzen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen und dass auch ein Nestbeschmutzervorwurf kam. Du weißt ja überhaupt erst auf das Problem des Rechtsextremismus hin. Hättest du das nicht gesagt, dann hätten wir auch kein Problem. Also bist du eigentlich das Problem und nicht die Nazis, die wir hier im Ort haben. Und das ist auf jeden Fall ein Umgang von Seiten der Politik, der nicht klar geht, sondern im Gegenteil, es müssen Menschen, Vereine, Initiativen, Organisationen, die sich gegen Rechtsextremismus einsetzen, die politische Bildung zum Beispiel betreiben, die ein Jugend- und Kulturzentrum betreiben oder einfach einen coolen Stammtisch, wo man sich treffen kann oder auch die Omas gegen Rechts oder so, gibt es ja in verschiedenen Altersgruppen, die müssen halt unterstützt werden, finanziell, aber auch mit Räumlichkeiten zum Beispiel oder auch bei Bündnissen, bei Demos und so weiter und eben nicht noch gesagt werden, ihr seid eigentlich das Problem, ohne euch wäre alles ruhig. Das ist auf jeden Fall was, was die politischen Akteure machen können. Und neben all dem, was schon gesagt wurde, also dass wirklich auch materielle und soziale Veränderungen passieren müssen und soziale Ungleichheit angegangen werden muss, als eine der Ursachen, sich angesprochen zu fühlen von rechten Parteien, denke ich auch, dass so Begegnungsorte wichtig sind. Also dass sowas ja auch fehlt. Wir hatten das ja vorhin mit dem ländlichen Raum, dass Menschen dort auch beklagen, weite Wege zur Apotheke zu haben. Vielleicht ist auch das Café geschlossen worden, was sonst immer ein Ort war, wo man sich getroffen hat. Und dass viele Menschen ja insgesamt auch so Vereinzelung und Einsamkeit beklagen. Und ich glaube, dass Orte, an denen sich Menschen treffen können und dort auch wirklich gemeinsam so eine Erfahrung machen, dass sie nicht allein sind, dass das auch etwas sein kann, was einen anderen Entwurf, eine andere Art zu leben zeigt, als das, was die Rechtsextremen als oder auch die AfD als Gemeinschaft anbietet, nämlich die Gemeinschaft der leistungsstarken Deutschen sozusagen. Und dem etwas entgegenzusetzen, also andere Orte zu schaffen, wo man solidarisch zusammenlebt, wo man sich solidarisch trifft, wo man auch Gemeinschaft anders definiert, nämlich offen und inklusiv und nicht ausschließend, sowas muss auch geschaffen werden. Und das passiert einmal natürlich durch materielle Verbesserungen, aber auch durch einfach wirklich Orte, die offen sind, wo man hingehen kann. Und ganz wichtig, denke ich, als letzten Satz nochmal, das schließt auch an das an, was Christian vorhin gesagt hat. Wir brauchen solidarische Antworten auf die Herausforderungen der Zukunft und Herausforderungen unserer Zeit.
Also das sind ja große Herausforderungen. Wir haben die globalen Themen angesprochen, Klimawandel, soziale Ungleichheit, all das. Das sind ja wirklich reale Probleme. Und dafür müssen demokratische Akteure Antworten haben und Narrative haben und Perspektiven haben, die besser sind, die vernünftiger sind, als das, was die AfD zum Beispiel anbietet, was nämlich was Rückwärtsgewandtes ist.
Und in dem Kontext kann sowas, wie wir es ja hier machen, so eine Art Aufklärung und Diskussion auch helfen. Das ist ja auch immer ein Mittel zum Zweck. In dem Sinne, herzlichen Dank an dich, Sophie. Herzlichen Dank an Christian, der schon nicht mehr dabei ist, aber da war das Kind schneller als wir. Herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns wart, dass ihr uns unterstützt habt bei der Diskussion. Und ich glaube, alleine der Input, den du, Sophie, gegeben, aber Christian natürlich auch, mit der vielen Empirie, hat unsere Diskussion, unser Gespräch, glaube ich, sehr, sehr gut unterstützt und geholfen. In dem Fall herzlichen Dank an euch. Ja, vielleicht hören wir uns an anderer Stelle ja mal wieder. Das muss ja nicht das letzte Mal gewesen sein. Also herzlichen Dank an euch. Ja, und gerne damit. Ja, bitte, danke. Und damit schließen wir quasi unseren Blog ab, bei dem wir uns Richtung Ostdeutschland schauen. Es ist der Schwerpunkt geworden heute, aber das war uns, glaube ich, vorher klar, dass wir da ein bisschen genauer drauf schauen insgesamt. Und es muss ja auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir diesen Blick werfen. Ich glaube, das Thema wird uns trotz unserer guten Lösungsvorschläge nicht verlassen. Und apropos Lösungsvorschläge, die brauchen wir auch, wenn wir an die weißrussische Grenze gucken, an die Grenze von Belarus. Unser zweites Thema, was wir uns zumindest kurz noch anschauen wollen. Was ist da passiert? Ich glaube, es haben alle soweit mitbekommen, dass es Sanktionen oder erneute Sanktionen gab an den Diktator Lukaschenko, woraufhin Belarus das, was sie viele Monate lang gemacht haben, jahrelang gemacht haben, nämlich Flüchtlinge schon weggehalten, nicht mehr machen, die Grenzen geöffnet haben, aber nicht nur das, sie haben eine Art Grenztourismus eingeführt, also quasi, wenn man weitesten Sinne so nennen möchte, hat man Personen dorthin geführt, Reisen angeboten an die Grenze rein in die EU und hat damit natürlich zu einer Flüchtlingsproblematik geführt, die erstmal die polnische Grenze natürlich betrifft als Nachbarland, aber die Polen, die darauf verschieden reagieren, einerseits offiziell zumindest mit Abwehr und Schutz, andererseits versuchen sie möglichst viele Flüchtlinge ja auch durchzuschleusen. Hat auch die EU natürlich auf den Plan gerufen, wie gehen wir damit um, welche Varianten haben wir, und die EU hat die einzige Variante gefahren, die sie immer haben, nämlich Frontex. Wenn irgendwas nicht geht, dann Frontex. Und Frontex hat versucht, als Grenzregime da irgendwie, ja, wenn man es so nennen möchte, Sicherheit herzustellen. Aber trotzdem bleibt diese Problematik offen. Wir haben eine Grenze, bei der wir nicht genau wissen, wie wir damit umzugehen haben, wie wir mit diesem Schachzug von Lukaschenko umzugehen haben. Wir haben gleichzeitig eine neue Flüchtlingsbewegung, die auch nach Deutschland hineinreicht, weil Deutschland ja viele der Flüchtlinge aufnimmt. Sie trifft uns in Brandenburg direkt. Und insofern ist die Frage, der wir uns, glaube ich, logischerweise nähern, tja, was machen wir jetzt damit? Also wie kann jetzt die EU, wie kann Deutschland, wie kann man mit dieser politischen Lage dort in Weißrussland umgehen? Welche Varianten aus eurem Blickwinkel würde es geben, könnte es geben? Was quasi wäre da, tja, ein möglicher Ansatz, um auf diese politischen Probleme, die es in Weißrussland gibt, zu reagieren? Denn Fakt ist, so stehen lassen, wie es aktuell ist, glaube ich, kann man es nicht. Und ignorieren kann man es auch nicht. Also welche Vorschläge würdet ihr sehen? Was wären Varianten, um auf diese Flüchtlingsproblematik eingehen zu können, reagieren zu können? Welche Varianten wären für euch naheliegend? Eine, die diskutiert wird in der aktuellen Debatte, ist natürlich immer die Frage der EU, wie man quasi diese Grenze sichert, also Frontex, die schon hingeschickt worden sind als Grenzsicherungsregime. Die Frage, die ich mir halt nur stelle, ist, da kommen immer noch Menschen an, die werden da immer noch hingeschleust. Die kann man nicht ignorieren, die kann man nicht an irgendeiner Grenze abstoßen. Und wir wissen ja bei Frontex spätestens seit den Enthüllungen im Sommer um Pushbacks, dass es ja nicht um menschenfreundliches Verhalten geht, sondern es geht um Grenzsicherung, um Mauern bauen. Insofern ist die Frage für mich schon relevant, was macht die EU? EN startet und dann kann LZ reagieren.
Ich glaube, es muss einfach noch relevanter für mehr Menschen als nur für uns werden. Also die Berichterstattung war jetzt, zumindest soweit wie ich es mitbekommen habe, weniger als jetzt andere Themen es prinzipiell waren. Ich habe auch nicht so unglaublich viel davon mitbekommen, um ganz ehrlich zu sein, und wenn dann immer nur so Ein-Minuten-Ausschnitte. Was ich heute gelesen habe, ist, dass Polen in bestimmten Gebieten die Hilfsorganisationen gar nicht durchgelassen hat bis zu den Grenzen und die Bevölkerung an sich selbst mit Hilfspaketen quasi ausgesorgt hat. Das muss man einfach noch viel drastischer meiner Meinung nach
den Menschen zeigen, damit das Thema, ist es eigentlich absurd, aber damit wir thematisch die EU und unsere Vertreter zu Aktionen und schnelleren Reaktionen zwingen.
Ja, genau. Also die Berichterstattung soll auch meiner Meinung nach vielleicht mehr den Fokus bekommen, weil ich habe das nur am Rande mitbekommen, dadurch, dass echt wenig, sage ich mal, darüber berichtet wird. Und ich finde die Schlepperproblematik auch, die gerade zugelassen wird, ziemlich grenzwertig, sage ich mal. Und ich finde auch, diese sollte mehr beleuchtet werden und die Gründe somit besser aufgezeigt.
Und dann? Also die Frage, die ich mir stelle, ist, was bringt das dann? Also klar kann man medial darüber berichten. Ich glaube, in den meisten Medien, die darüber berichten, wird diese von LZ gerade angesprochene Schlepperproblematik ja auch benannt. Und dann? Also wir werden ja Lukaschenko daran nicht hindern können. Oder gibt es irgendeine Variante, wie ich ihn daran hindern kann, dass er da einen Tourismus aufgebaut hat an die Grenze? Also ich wüsste jetzt nicht wie. Es sei denn, ihr habt irgendeine Idee, mit der wir sagen, das ist jetzt die Lösung, so kriegen wir ihn. Ja, LZ, du kannst? Oder ist der Ton weg? Ja, ist, du bist so abgehackt? Ja,
dran hindern können wir nicht, so. Weil er macht eh, was er will, von daher. Aber vielleicht trotzdem das Thema allgemein der Flüchtlingsproblematik und Integration nochmal anders aufarbeiten, weil wenn ich gucke, was sich seit 2015 in den ganzen Formalien geändert hat, ist das nicht viel. Und wie mit den Menschen umgegangen wird, ist auch nicht viel anders als 2015, als die Masse kam. Also ich finde das noch alles sehr fragwürdig.
Also prinzipiell steckt ja erstmal die Sanktionsproblematik, wenn mich nicht alles dann täuscht dahinter. Ich meine, was soll jetzt groß gesagt werden? Wir können es versuchen und sagen, ja, sie müssen jetzt jeden Tag 1 Million Euro an uns zahlen, aber vermutlich wird dann auch der Vogel gezeigt werden. Also solange man keinen Weg findet, um überhaupt in einen diplomatischen, halbwegs diplomatischen Diskurs zu treten, kann man das Problem an sich ja nicht bekämpfen.
Aber wäre der Diskurs nicht, ihm entgegenzukommen? Also so doof das klingt, diese Sanktionen an Lukaschenko sind natürlich berechtigt und haben ihre Berechtigung ja auch in den ganzen gefakten Wahlen und dessen, welche Menschenrechtsverletzungen dort stattfinden. Aber wenn du eher sagst, es soll ein Entgegenkommen stattfinden, eine Diplomatie, dann wäre es doch genau das, zu sagen, okay, wir setzen uns an den Tisch, wie finden wir eine Maßnahme, um damit umzugehen, wenn wir jedenfalls das EU-Ziel haben, Grenzen dicht zu machen. Das ist ja scheinbar das Ziel, was die EU hat. Ja, du willst reagieren?
Ja, das ist ja das große Problem. Also wenn man irgendwie entgegenkommen muss, muss man ja Kompromisse finden. Aber wie soll man denn in der Thematik und mit so einem Menschen überhaupt in der Lage sein, von seinem eigenen demokratischen Standpunkt aus einen halbwegs vertretbaren Kompromiss zu finden bei so entgegensätzlichen Ansichten und Meinungen? Also muss man sich nicht erstmal fragen, ob man oder auf welchen Nenner man dann überhaupt kommen kann, in welcher Hinsicht?
Ich denke, also die EU sollte sich auch erstmal klar werden, was sie hinsichtlich der Flüchtlingspolitik überhaupt erstmal sich selber will. Also man kann schlecht Verhandlungen mit anderen Ländern führen, wenn wir nicht mal selber wissen, machen wir die Grenzen dicht, wenn sich die Länder nicht mal einig sind. Ich meine, als es damals hieß, wir sollen Flüchtlinge aufnehmen, haben manche Länder gar keine Flüchtlinge aufgenommen, haben gesagt, nee, nehmen wir nicht auf. Andere haben sehr viele aufgenommen. Und dabei hat ja Polen auch dazu gehört, die gesagt haben, nee, wir wollen nicht. Und solange innerhalb der EU da keine Einigung ist, können auch keine Verhandlungen dafür geführt werden, wie es an den Grenzen aussehen soll.
Aber jetzt provokante Frage, ist nicht genau das utopisch? Also du sagst zu Recht, LP, das wäre auch meine Position, die EU muss natürlich eine gemeinsame Flüchtlingspolitik finden. Na, selbstverständlich, das sollte eine Lehre sein aus den letzten Jahren. Da brauchen wir nicht über diese Diskussion uns anschauen, da brauchen wir nur Richtung Mittelmeer gucken und die vielen, die da täglich immer noch sterben, obwohl wir da Boote haben, die da rumfahren, die aber eigentlich nur Pushbacks machen sollen, also ein Rückdrängen machen sollen und schützen sollen. Aber meine These wäre, das ist reine Utopie. Also da irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, innerhalb dieser EU, bei den aktuellen Bedingungen, bei den handelnden Akteuren. Ja, ich will nicht sagen, es ist verlorene Liebesmühe, aber es kommt zu nichts. Oder man hat irgendeine Maßnahme.
Was denken Sie denn aber, wohin es sich jetzt entwickeln wird?
Ja, was wird die EU jetzt machen? Was die EU macht, sehen wir ja gerade. Sie versucht, ihr altes Grenzsicherungsregime wieder aufzubauen. Also am liebsten wäre ihnen, man würde wahrscheinlich das, was wir besprochen haben, finden, irgendein Deal mit Lukaschenko, dass er eine Grenze wieder hochmacht. Hauptsache, die Flüchtlinge kommen bei uns nicht an. Und dann sehen wir das Problem ja nicht. Also das passt ja auch zu den Anfangsworten von DEN. Das wird kaum thematisiert. Ja, wir sehen das Problem ja nicht, trifft uns ja nicht. Das wäre das Liebste, was die EU hätte. Aber eigentlich ist meine persönliche These, sieht man in dem Umgang dort an dieser Grenze, auch wieder im Verhalten von Polen übrigens, die da einfach durchschleusen, die ja gerade selber ein Verfahren mit der EU haben, bezüglich ihrer Rechtsstaatlichkeit, da sieht man einfach ein Versagen der EU in der gesamten Flüchtlingspolitik, in allem, was sie gemacht haben. Und ja, die Antwort darauf ist, ich habe keine Antwort, wie die EU sich da irgendwie in Zukunft entwickeln kann und soll. Ich sage nur, eigentlich müssten sie da irgendeinen Weg finden. Und der Weg müsste darin bestehen, eine gemeinsame Flüchtlingspolitik zu finden. Und ja, das haben wir schon mal diskutiert, jedes Land, was sich daran nicht halten soll und kann, muss entsprechend bestraft werden. Und dass die EU jetzt Polen 1 Million Euro pro Tag zahlen lassen soll, mit Anführungsstrichen, ob es dazu kommt, wissen wir nicht, aufgrund der Verletzung des Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, also hat ja hoffentlich jeder mitbekommen, das polnische Verfassungsgericht hat entschieden, dass die polnische Verfassung und die polnischen Gesetze über dem EU-Recht stehen. Und daraufhin hat die EU endlich mal ihr eigenes Recht akzeptiert und hat diesen Notfallmechanismus aktiviert. Ja, wieso sowas nicht auch bei Flüchtlingen? Wieso kann man nicht sagen, jeder, der sich nicht an das hält, was wir hier haben, und das heißt nicht Dublin III, das heißt ein neues Abkommen, darf entsprechend da auch bestraft werden. Und notfalls muss man sich auch diese Frage wieder stellen, liebe Leute, ist die EU nur eine Wirtschaftsgemeinschaft, wo Männer miteinander Handel treiben und sonst machen sie nichts? Dann muss das die EU, wie sie jetzt ist, umgewandelt werden. Oder wenn das nicht die Antwort ist, wenn wir das, wie wir es ja eigentlich mal hatten, als Wertegemeinschaft verstehen, ja, dann müssen wir EU neu denken und anders denken. Und dann kann es auch heißen, Länder, die sich daran nicht halten, das war's. Auch das ist eine Variante, die für mich zumindest in der Zukunft im Raum steht. So, jetzt gibt es zwei Reaktionen. Aha darf reagieren und dann LP.
Es wird ja gerade auch sehr stark über Grenzkontrollen diskutiert. Also, wie sinnvoll diese im Zusammenhang mit dem Thema sind. Und ich finde es schwierig, dass Lukaschenko diese Grenzöffnung als Druckmittel verwendet und dass es die EU so hart trifft. Also man könnte natürlich auch anders reagieren und probieren, dieses Druckmittel zu entkräften und durch stärkeren Zusammenhalt vielleicht auch mögliche Integrationsideen im Hinblick auf Polen und was Herr P. bereits gesagt hatte, dass Flüchtlinge bisher vehement abgelehnt wurden, natürlich auch mitunter aus wirtschaftlichen Gründen, aber auch politischen, wenn man sich die PiS-Regierung anschaut. Wenn man da vielleicht überdenkt, welche Möglichkeiten es sonst gibt, außer als Frontex hinzuschicken, dann könnte man eventuell Lukaschenko auch geschlossen oder Lukaschenko gegenüber geschlossen auftreten und eine Lösung finden.
Ja, also sehe ich wie du. Allerdings ist auch da wieder wirklich die Frage, was den Zusammenhalt der EU angeht. Also irgendwie zieht jeder an einem unterschiedlichen Strang und deswegen kommt es irgendwie zu nichts. Deswegen bleibt man auf der Stelle stehen und macht es vielleicht nur schlimmer, dann wird Frontex vorgeschickt, die am Ende ja auch nur die versuchen, die Grenzen irgendwie zu verteidigen, zu halten, was auch immer. Also, was Herr Kabisch da vorhin schon gesagt hat, aktuell erwirkt es den Anschein, als wenn es wirklich eigentlich nur so ein Wirtschaftsbündnis wäre, als irgendwie eine Wertegemeinschaft. Weil irgendwie innerhalb der EU es schon kriselt und da nichts Vernünftiges bei rumkommt, wenn man das mal so sagen kann.
Ich würde jetzt noch einmal an Sie gerichtet, Herr Kabisch, richten. Hatte nicht sogar Anfang diesen Jahres oder Ende letzten Jahres die EU schon Sanktionen gegenüber Weißrussland verhängt? Kann es nicht einfach auch sein, dass aufgrund irgendwie der staatlichen Strukturen, kann es nicht sein, dass Sie jetzt quasi den Druck aufbauen wollen, von wegen, ja, nehmt diese Sanktionen zurück
und wir hören auf im Sinne von, also dass es nicht einfach auch in diese Richtung gehen kann?
Ja, das ist ja genau die Kausalkette, die Lukaschenko möchte. Er will ja die unter Druck setzen und durch Flüchtlinge quasi sie dazu zwingen oder Druck aufbauen, dass diese Sanktionen zurückgenommen werden. Aber ich drehe es jetzt mal um. Wenn ich ein, weiß ich nicht, ein großes Haus habe, dann darf es mich nicht interessieren, wer von meinem Haus da gerade hinpinkelt, um diesen schönen Vergleich da zu verwenden. Also ja, das ist der Druck. Ich fände es aber fatal, wenn die EU auf diesen Druck reagieren würde, im Sinne von, ich lasse genau das zu, was er möchte. Dann mache ich mich A, erpressbar und B, zeige ich ja nochmal, dass eigentlich nur jeder Machthaber dieser Welt so ein bisschen mit Flüchtlingen wedeln muss und schon sagt die EU, Flüchtlinge, nee, bloß nicht.
Das ja, aber genau das haben wir ja nun auch schon mehrfach erlebt. Ich meine, an der türkischen Grenze war es ja nicht anders.
Ja, richtig. Der EU-Flüchtlingsdeal ist genau das gleiche Beispiel. Deshalb, das ändert ja
dann
nichts.
Dann zeigt das ja einfach, dann zeigt das ja, also okay, dann will ich das jetzt nochmal aufgreifen. Ich weiß, wir haben es schon gesagt, dann zeigt das ja im Endeffekt wirklich erst grundlegend die Fragilität, die EU überhaupt auf das Thema Flüchtlinge hat. Also ich denke, wenn wir uns, wir können uns alle darauf einigen, dass die Kernthematik darin ist. Das ist ja ein never-ending circle.
Mit Sicherheit. Und das Kernergebnis letztlich ist, dass die Lehre aus der, man auch JS möchte nicht so nennen, die Forschung nennt sie trotzdem Flüchtlingskrise, aus dieser Zeit 2015 war gewesen für die EU nie wieder, bloß raushalten. Und ein Grenzsicherungsregime heißt für die EU immer Flüchtlinge abwehren. Wir wollen nicht eine Mauer bauen, Trump-esk, aber eigentlich schon, ohne es so zu nennen. Das ist das eigentliche Problem meiner Meinung nach. Mal abgesehen davon, dass es menschlich für diese Menschen, die da kommen, das Schlimmste ist überhaupt. Aber gut, JS, du warst dran, weil er dazwischen gegrätscht.
Es ist jetzt schon ein bisschen her, dass Sie das gesagt haben, aber ich habe das Wort Utopie gehört, dass die Zusammenarbeit in dem Zusammenhang eine Utopie ist. War das Ihre Aussage?
Okay. Ja, das war meine Aussage.
Insofern, Sie werden mich jetzt mit dieser Antwort ein bisschen hassen, aber die ganze EU ist eine Utopie. Eine Zusammenarbeit von so vielen Mitgliedstaaten in nicht nur wirtschaftlich, sondern auch als Wertegemeinschaft, das ist eine Utopie an sich. Und natürlich ist es eine Utopie, dass die EU bei solchen Belangen in Zukunft geschlossen auftreten wird. Aber wo kommen wir denn hin, wenn wir nicht mehr an Utopien glauben? Also da macht es ja gar keinen Sinn mehr. Dafür kämpfen ja politische AkteurInnen jeden Tag. Okay, Konservative nicht, die kämpfen dafür, dass es so bleibt, wie es ist, aber progressive Kräfte kämpfen ja genau dafür, dass es diese Veränderung gibt. Und natürlich wird die EU nicht morgen anfangen, geschlossen zusammenzuarbeiten. Und ja, aktuell würde ich auch jetzt in Frage stellen, ob die EU wirklich noch eine Wertegemeinschaft ist. Aber wenn man überhaupt mit der Einstellung daran geht, ja, es ist eine Utopie, es ist sowieso nicht zu schaffen, dann ist es ja alles gar nichts wert. Dann kann man das Projekt EU auch direkt von vornherein sein lassen. Sie wissen, ich bin auch immer sehr pessimistisch, aber ich finde, das ist die falsche Einstellung, daran zu gehen. Ansonsten wollte ich noch sagen, dass ich das, was AHA vorhin gesagt hat, sehr gut fand und das auch so eigentlich 100% meine Meinung widerspiegelt.
AHA, du darfst, ich reagiere am Schluss.
ja, ich wollte auch noch etwas zu dem Konstrukt EU sagen und der einheitlichen Meinung. Da werden wir ein bisschen wieder bei der Frage, dass eigentlich eher ein Mehrheitsprinzip geben müsste. Also dass das Vetorecht ja durchaus schwierig ist bei 27 Staaten. Ja, aber gerade jetzt, finde ich, erlebt ja Polen genau das, was Deutschland, Italien, Griechenland Jahre zuvor erlebt haben. Und was ich mir persönlich wünsche, ist, dass vielleicht eine Art Umdenken einsetzt, was unter der aktuellen Regierung schwierig ist. Aber ich hoffe, dass die EU-Mitgliedstaaten die Menschen vielleicht, die sich aktuell in Polen unterdrückt fühlen, und man könnte schon sagen, es ist die Hälfte, also wenn man den aktuellen Umfragen folgt, Zustimmung liegt so bei 40 bis 30 PO, je nachdem, welche Zahlen man nimmt. Also die PO als Gegenpartei, als, ja, könnte man sagen, Volkspartei, vielleicht mit der SPD in Deutschland vergleichbar. Wenn man diese Menschen unterstützt und auch diese Bewegung stärker unterstützt, sie ist ja da, es ist ja nicht so, dass ganz Polen rechtskonservativ denkt, es ist nur durch ihre Gründe, auf die wir jetzt hier nicht weiter eingehen, sehr stark geworden. Aber wenn man diese Bewegungen unterstützt, dann denke ich, kann man schon noch auf Stimmen treffen, die
anti-Lukaschenko sind, die eben diese Flüchtlinge unterstützen. Man sieht es ja auch in den Medien. Und ich glaube, dass das etwas ist, was die EU ein bisschen versäumt, auf diese Bewegungen einzugehen und stattdessen eben Frontex geschickt wird und radikal reagiert wird. Da sollte man eher in diese Richtung hinarbeiten, meine ich.
Ich würde einfach noch abschließend, wenn das so langsam der Abschluss wird, nochmal auf JS gern eingehen. Ich bin auch der Meinung, grundsätzlich viele Dinge, die die EU anstrebt, gleichen einer Utopie. Und das ist, wenn alles so laufen würde und man so wichtige Ziele und wichtige Einstellungen erreichen könnte und das so schnell und so einfach wie möglich, dann wäre das sehr schön. Ich glaube, dass sich in vielerlei Hinsicht einfach auch viel verzettelt wird, dass viel sich auf vieles geeinigt wird, aber relativ, ich sag mal, ich will nicht schlecht sagen, aber ich will, okay, sagen wir doch einfach utopisch kalkuliert wird, wie man dann zu dieser Durchsetzung kommt und das wie ein kleiner Rückschlag oder überhaupt ein Schlag ist, wenn einem so große Steine in seinen Weg gelegt werden, nun zum Beispiel bei dem Ziel, eine einheitliche Flüchtlingspolitik zu erreichen, eben jetzt ein Rückschlag wie der Vorfall jetzt an der weißrussischen Grenze. Ich vermute, dass man jetzt sich wirklich nochmal bewusst machen muss, dass solche Ziele wirklich sehr, sehr viel gute Arbeit benötigen. Und man vielleicht da, ich will jetzt auch nicht irgendwem unglaublich schlechte Arbeit unterstellen, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen so, aber vielleicht muss man sich vor Augen führen, dass man wirklich noch sehr viel härter arbeiten müsste.
Das wäre schon ein gutes Fazit. Ich würde vielleicht trotzdem noch mal kurz auf JS Bezug nehmen. Natürlich hast du recht mit dem, was du sagst, dass da jeden Tag viele ganz hart dran arbeiten und dass es ja auch unterstützenswert ist. Wer die Vorteile der EU erkennt, und das sollten viele erkennen, sollte sich dafür auch einsetzen. Ich wollte nur sagen, dass der Begriff Utopie semantisch immer schon irgendwas Unwahrscheinliches mit sich hat. Und wer sich die Gründungszeit der EU anguckt, der wird sehen, dass viele der Gründungsväter der EU, und damals war es ja wirtschaftlich gedacht, mit Sicherheit keine Utopie dahinter gesehen haben, sondern eher ein mögliches, sehr realistisches Zukunftsszenario. Und ich würde behaupten, dass das in den letzten Jahren immer mehr ins Wanken gekommen ist. Und mein Gedanke war nur, wenn man sich von dieser Utopie nicht verabschieden möchte, dann muss man die EU anders denken. Und da muss man sich vielleicht die Frage stellen, ob ein Szenario für die EU dann eben nicht in einer anderen EU aussehen könnte. Da gibt es ja ganz verschiedene Szenarien, die wir jetzt hier nicht besprechen wollen. Aber um auf eins zumindest mal zu nennen, diese Idee von einem offenen Gravitationsraum, wo sich eben Länder finden, die eben enger zusammenarbeiten wollen, andere, die halt nur in bestimmten Bereichen kooperieren, kann ja so eines ja sein. Und das war nur mein Gedanke. Also nicht, dass ich Abrede stellen möchte, für diese EU sich einzusetzen, das nicht positiv ist, sondern nur, dass man sich irgendwann die Frage stellen muss, hat das, so wie wir es gerade agieren, so wie wir vorgehen, irgendwie eine Zukunft? Und wenn ja, wie sieht die aus? LZ und JS wollen nochmal reagieren und ich glaube dann, und damit LP gleich lachen darf, machen wir ein Schleichen rum.
Also wirtschaftlich gedacht ist es ja immer noch bloß dieser Fakt der Wertegesellschaft ist dazugekommen und er ist strittig, aber er steht ja so zur Verfügung. Ich wollte es nur noch ergänzen, weil Sie gesagt haben, es war früher nur wirtschaftlich gedacht, es ist heute ja auch noch wirtschaftlich gedacht und die EU-Länder profitieren ja davon und auch die Bürgerinnen und Bürger, die da drin leben.
Hast völlig recht, ich habe damit nur gemeint, dass in der Gründungszeit der EU, EGKS und solche Geschichten, da ging es ja nur um Wirtschaft. Das war ja das hauptsächliche Motiv dahinter, primär. Und natürlich, klar, Krieg zu vermeiden und. Und das ist ja jetzt ein Motiv von vielen, eine der Säulen quasi der EU. Damit hast du völlig recht. Danke für die Klarstellung. Hört es.
Ich mache es kurz, ich habe nämlich auch noch anderes zu tun heute. Ich weiß, dass Sie das gemeint haben. Ich wollte es nur noch mal mehr rausarbeiten und es ist damit nochmal wichtig, das an der Stelle zu erwähnen. Ich weiß von Ihnen persönlich, und das merkt man ja auch im Unterricht hin und wieder mal, dass Sie ein großer Freund Europas sind, was ja auch absolut Sinn macht, weil Deutschland massiv davon profitiert. Von daher, das wollte ich nur mal sagen. Ich habe nicht gedacht, dass Sie denken, die EU ist eine schlechte Idee.
Das habe ich auch so nicht verstanden. Aber danke, dass wir auch das noch klargestellt haben. Und vielleicht am Schluss noch der Satz, den ich immer sage, gerade an unsere jüngeren Hörer, die junge Generation, Europa ist eure Zukunft. Wäre vielleicht auch Zeit, da, sich dafür einzusetzen, dass die EU so wird, wie ihr das wollt, wie ihr darin leben könnt und wie viele Chancen darin bestehen. Ja, damit haben wir quasi unsere zwei Themen heute betrachtet. Natürlich das erste Thema ausführlicher, aber das war ja so auch erwartbar gewesen. Und wir kommen zum kleinen Ausblick am Ende, wie immer. Erstmal herzlichen Dank für das breite Feedback zur letzten Folge. Ich habe ja schon angekündigt am Anfang, es gab so ein paar Hinweise, dass so ein paar gefehlt haben. Das ist immer so, wir werden immer mal Fluktuationen haben, das gehört dazu. Ist auch völlig in Ordnung, solange entsprechend alle immer fleißig dabei sind. Bedanken uns sehr herzlich. Wir waren nach der Veröffentlichung der letzten Folge 3 Tage lang top bewertet bei Apple Podcast. Und das hat unter anderem einen Podcast, der sehr, sehr viele Hörer erreicht, nämlich dieses gemischte Hack, dazu geführt, einfach mal so sich bei uns so indirekt zu beschweren darüber, was wir denn, wie wir das dann gemacht haben könnten. Insofern herzlichen Dank für dieses Feedback. Danke auch für alles das, was per Mail kommt. Ich glaube, dafür ist nächstes Mal nochmal Zeit, aber wenn man sich mal überlegt, wo wir angefangen haben und wo wir gerade stehen, ist das schon irgendwie, man kann es utopisch nennen und irgendwie ist die Utopie zu mehr als das geworden. Bevor wir zum kleinen Dank ausholen, noch eine kleine Bitte aus unserer Community, ich nenne mal diesen Begriff so schön, gab es eine ganz große Bitte, es läuft noch bis zum 9.11. eine Online-Petition zum Kampf gegen das sogenannte CFS-Syndrom, ein Syndrom, das sich unter anderem auch aus Long-Covid ergibt und sich in absoluter Antriebslosigkeit widerspiegelt und also eigentlich dazu führt, dass diejenigen, die darunter leiden, am Tag überhaupt nichts mehr machen können und komplett eigentlich nur im Bett liegen. Problem ist, diese CFS wird in Deutschland kaum anerkannt, kaum therapiert. Und kommen dazu geforscht und diese Petition versucht dagegen vorzugehen. Und weil wir eine Folge zu Long-Covid gemacht haben, wahrscheinlich daher kommt es auch, gab es ganz, ganz viele Bitten darauf hinzuweisen. Das mache ich hiermit. In den Shownotes findet ihr auch den Link. Ihr müsst euch nur sputen, wie gesagt. Die läuft nur noch bis zum 9.11. Und ihr müsst noch eure persönlichen Daten da angeben und es irgendwie auch nachreichen. Dementsprechend ist das ein bisschen wichtig, darauf schnell zu reagieren an der Stelle. Dann der Hinweis, wie immer, altbekannt an Spotify. Ihr kennt den Spaß ja schon. Also die Hörerzahlen entwickeln sich ja so, dass immer mehr wegwechseln. Das freut uns natürlich. Freut Spotify nicht so, aber denkt daran, die ganzen schönen Funktionen gibt's nur da und nirgendwo anders. Und sonst als kleiner Ausblick an Hans bedanken können wir uns heute nicht. Kleiner Ausblick, wir werden uns Ende Dezember wieder hören, also kurz vor Weihnachten mit unserem Jahresrückblick, wie auch immer der dann aussieht, aber zumindest wollen wir aufs Jahr zurückblicken, auf alle Fälle, und wollen an der Stelle auch nochmal darauf verweisen, dass natürlich es ganz viele unterstützenswerte Projekte gibt. Wer uns unterstützen möchte, kriegt die Details dafür auch in den Shownotes. Ja, und ins Outro verabschiede ich uns heute mal mit keinem Ausblick aufs nächste Mal, weil das ist bei so einem Rückblick ein bisschen sinnlos, sondern ich bin mal wieder über die Englischfähigkeiten unserer deutschen Politiker gestolpert. Da gibt's diesen alten Evergreen von Herrn Oettinger, den ehemaligen EU-Kommissar, den kennt man schon, aber auch Olaf Scholz hat sich geäußert, mal zu der Frage, wie sieht's denn mit der CDU aus? Und ich habe quasi aus beiden so ein Best-of auf Englisch for Runaways gemacht, für die quasi Beginner der deutschen Politik und würde uns damit ins Outro verabschieden. Wir hören uns dann also im Dezember wieder. Bleibt gesund, passt auf euch auf und bleibt politisch. Bis dahin, macht's gut.
Sie hörten den Politikgeflüster-Podcast, ein Podcast des Ernst-Haeckel-Gymnasiums. Über jegliche Form von Feedback freuen wir uns immer an podcast@ehg-werder.de. In diesem Podcast diskutieren Schülerinnen und Schüler der Oberstufe über Themen, die sie interessieren. Politik kann so erlebbar und spürbar gemacht werden. Flüstern Sie mit, hören Sie mit, schalten Sie ein, werden Sie auch zum Flüsterer.
I think that the people in Germany want the Christian Democratic Union in opposition. This is their result now. And what they decided during the election.
Dear Peter Jungen, dear Wolf Klintz, esteemed guests, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to Berlin at the 7th annual conference on the renowned Columbia University. Your country's subject is highly topical in view to the future global economic development.